Gemeinde erwählt Gesetz anstatt Gnade von Bruder Branham. Gepredigt am 16.03.1961 in Middletown, Ohio. Ein Mann, welcher jemals allem entsagt, ist ein Mann, der alleine steht. Er und Gott allein. Das ist der Mann. Auf dem Jericho-Wege ist nur Platz für zwei, nicht mehr und nicht weniger. Nur Jesus und ihr, das ist alles. Und so ist das die Weise, wie wir diesen engen und schmalen Weg gehen. Jeder Mann, der überhaupt etwas für Gott getan hat, ging den gleichen Weg. Das stimmt. Kritisiert, verlassen, ausgestoßen, durch alle Zeitalter, zu allen Zeiten mussten sie dasselbe erleiden. Daher sind wir gerade so, wie auch sie sind. Dieselbe Sache. Wir müssen es alleine durchstehen, aber niemals alleine. Er ist immer da. Wir schätzen die Leute, welche uns dieses Zeughaus überlassen haben. Könnt ihr meine Stimme überall hören? Ich schätze gewiss diese Freundlichkeit von euch Männern. Möge euch der Herr immer wieder segnen. Die Armee der Vereinigten Staaten und wir beten wirklich, dass Gott sie reichlich segnen wolle und helfe ihnen. Ich sage euch, wir sind in einem Verteidigungsprogramm. Wir wissen das. Im Wettbewerb mit den anderen Nationen versuchen sie im Raketenwettlauf zu übertreffen. Meine Brüder, es gibt ein Rennen, welches wir laufen müssen. Das ist das Rennen von der Wiege bis zur Bahre oder zum Grabe mit unserem Glauben in Golgatha. Das ist das Rennen. Das ist, wo unsere Verteidigungslinie liegt, nämlich in Golgatha. Gebt mir jeden Soldaten der Vereinigten Staaten, Gott geweiht, in seinem Glauben, und ihr könnt alle Raketen in die Luft springen und es fahren lassen. Das stimmt. Wir werden dann so sicher geschützt sein, dass jede andere Nation unter dem Himmel vor uns in Schrecken versetzt wäre. Ähnlich wie es bei den Tagen Salomos. Ich glaube, ich predigte darüber, als ich das letzte Mal hier war. Die Königin aus dem Süden. Wie Israel keine Not hat in ihren Tagen mit irgendeiner anderen Nation. Denn sie fürchten sich alle vor ihnen. Sie vertrauten dem Herrn. Ich glaube, ihr hört mich nicht so gut. Ist dort ein Widerhall? Könnt ihr dort draußen hören? In Ordnung, ganz hinten. Ich dachte, es klingt wie ein Widerhall. Lasst sehen, ob ich dies abändern kann. Ist dieses besser? Könnt ihr dies besser hören, ganz hinten? Niemand bewegt sich. Könnt ihr dieses besser hören? Ich glaube, ich habe meine Plattform zerbrochen.
How's that?
Wie ist es damit? Ist das besser?
All right.
In Ordnung. Wir wollen es dann aufgeben.
Now,
nun,
we want to get
wir wollen schnell Wort zu kommen. Ich habe euch lange aufgehalten vergangenen Abend drüben in Bruder Sullivans Gemeinde. Aber ich habe mich besonders gefreut über das, was der Herr uns gab, über den Ton, den ungewissen Klang. Dann versuchen wir, eine Menge von ungewissen Tönen zu beschreiben aus unseren Tagen. Und dann, nachdem wir durch all die ungewissen Klänge gegangen waren, dann brachten wir einen Klang hervor, der ein gewisser Klang war. Danke dir, Bruder Jane. Vielleicht wird dies uns ein wenig helfen. In Ordnung? Über den gewissen Ton in unseren Tagen. Und wir fanden heraus, dass es einen Ton gibt, der gewiss war. Das war der Ton des Evangeliums. Und wie das Evangelium kam nicht im Wort allein, sondern in der Kraft und Manifestation des Heiligen Geistes. Jener Klang kam am Tage zu Pfingsten wie ein brausender, mächtiger Wind. Das war Gewissheit, dass das Leben erschienen war. Denn es war das geistliche Leben. Könnt ihr mich besser hören da hinten? Dort hinten? In Ordnung. Ich werde einige von Paul Reders Ideen versuchen. Wie viele haben Paul jemals gesehen? Wie Paul es zu tun pflegte, er ging weit zurück. so wie ich jetzt. Dabei zog er immer seine Hosen hoch, nahm seinen Notizblock und lief auf die Plattform zu, so schnell er konnte, und warf beide Hände dabei hoch. So ging er weit zurück von seinem Mikrofon. Ja, ich sehe zufällig Bruder und Schwester Collins. Sie sitzen dort hinten unter den Zuhörern. Wenn irgendjemand nicht glaubt, dass Gott Methodistenprediger die Taufe des Heiligen Geistes gibt, dort sitzt einer. Er gab ihm die Taufe des Heiligen Geistes.
A Methodist preacher, Kentucky Methodist preacher,
ein Methodistenprediger, Kentucky Methodistenprediger, welcher den Heiligen Geist empfing und ist Gottes demütiger Diener jetzt. Daher sind wir froh, dass der Heilige Geist ist für jedermann, der ihn haben möchte. Jedermann, der willig ist, zu Gottes Bedingungen zu kommen, kann den Heiligen Geist empfangen. Ja. Er ist für Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Lutheraner, Katholiken, Juden, Protestanten, Gelbe, Schwarze, Weiße, Braune, ohne Unterschied. Alle von uns zusammen. Der Heilige Geist ist für alle da. Nun, ich möchte, wenn ihr eure Häupter beugen wollt, für einige Augenblicke, während wir beten. Und vor dem Gebet mit euren Häuptern gebeugt, wenn ihr ein besonderes Anliegen habt, lasst es kund werden, indem ihr eure Hand erhebt. Haltet fest an euren Anliegen in euren Herzen. Gott segne euch. Möge Gott jedem von euch sein Anliegen gewähren. Unser himmlischer Vater, wir nahen uns deinem Thron der Gnade, nicht deinem Thron des Gerichtes. Wir könnten nicht davor bestehen. Wir bitten nicht um Gerechtigkeit, wir wären verloren, sondern wir bitten um Gnade. Und wir kommen, weil du uns verheißen hast zu kommen, und wir haben die Verheißung, dass wir empfangen, um was wir bitten. Wenn wir mutig kommen, nicht zweifeln, und bitten es in den Namen des Herrn Jesus. Denn es steht geschrieben, was immer ihr tut, in Wort oder in der Tat, tut es alles in den Namen Jesu. Er selbst sagte, während er hier auf Erden war, wenn ihr den Vater bittet um irgendetwas in meinem Namen, so will ich es tun. Und wir sind sicher, dass wir empfangen, um was wir bitten. Denn wir kommen im Glauben, Glauben mit allem, was in unserem Herzen ist, zu glauben. Und wir bitten es in Jesu Namen, nämlich um Gnade, Barmherzigkeit und Mut. Du wollest uns umgeben heute Abend, um uns einen großen Anteil deines Geistes zu geben in unsere Herzen, wie wir es benötigen. Gib Glauben denjenigen, die ihre Hände erhoben haben. Und ich bin einer von ihnen, um des Anliegens willen, das in unserem Herzen ist, dass wir glauben von ganzem Herzen, dass du unsere Bitten gewährst. Denn wir übergeben den Gottesdienst und uns selbst dir, mit uns zu tun nach deinem Wohlgefallen, während wir uns dem Worte nahen, welches predigt. Lass den Heiligen Geist kommen und das Wort salben und es in unser aller Herzen pflanzen. Denn wir bitten solches in Jesu Namen. Amen. Nun, ihr, die ihr die Schriftstellen festhaltet, ich bitte euch heute Abend, das fünfte Buch Mose aufzuschlagen und das zweite Kapitel und den dritten Vers als einen Text. Ihr seid nun lange genug auf diesem Berge gewesen. Wendet euch nach Norden. Ich liebe es, von dem Alten Testament zu lehren, denn das Alte Testament ist ein Typ auf das Neue. Und während wir uns diesem feierlichen, geheiligten Thema nähern heute Abend, wie ja sein ganzes Wort ernst und geheiligt ist, möchte ich eine Parallele aufstellen von den Alten und dem Neuen Testament, von Tagen, die vergangen sind und von Tagen, die jetzt sind. Wenig hätte Israel geglaubt, wenn jemand ihnen gesagt hätte, dass sie 40 Jahre von dem verheißenen Land entfernt waren, während sie sangen, jauchzten und im Geiste tanzten auf der anderen Seite des Roten Meeres. Sie hätten es niemals geglaubt, wenn jemand ihnen gesagt hätte, ihr seid jetzt aus der Trübsal herausgekommen und aus der Verfolgung. Gott hat euch befreit und euch hinübergebracht. Und sie waren doch nur einige Tagesreisen davon entfernt. Aber dennoch, ihr Unglaube hielt sie in der Wüste für 40 lange Jahre. Und unsere Väter sind zu demselben Ort gekommen, 40 Jahre zurück, oder ein wenig mehr, in demselben Zustand, welcher bestand oder herrschte. Israel hatte eine große Erweckung gehabt. Und sie waren auf dem Wege zu einem Lande, welches ihnen verheißen war, wo Gott geschworen hatte, sie hineinzunehmen, gemäß dem Worte an Vater Abraham. Und sie waren im Begriff, in dieses verheißene Land hineinzugehen, mit Gottes verheißenen Segnungen auf ihnen. Die Stunde der Befreiung stand bevor. Gott hatte alles getan, was er verheißen hatte zu tun, und sie waren auf ihrem Weg zu diesem Land. Es war doch nur einige Meilen entfernt von der Karte gemessen. Ich glaube echt, oder wirklich, dass ich die Strecke gehen könnte in weniger als 5 Tagen. Ich selbst. Einfach beginnen und laufen in 5 Tagen von dem Roten Meer bis dahin, wo sie über den Jordan gingen, um nach Palästina hinein zu gelangen. Nur eine kleine Reise. Und dennoch, wegen ihres Unglaubens, hielt es sie 40 Jahre in der Wüste. Nun, das ist eine ernste Tatsache, über die wir eine kleine Weile nachdenken sollen. Wenig hätten sie geglaubt, dass die Wasser des Nils vor ihnen waren, oder die Wüste der Sünde, oder der Berg Sinai, oder Kadesh Barnea, wo sie total vor Gott versagten. Denn von Kadesh waren es nur 11 Tage bis zum Übergang. Sie konnten es nicht glauben, weil sie bereits so viele große Dinge gesehen hatten, die geschehen waren. Sie waren sicher, dass sie im Willen Gottes waren. Genau wie unsere Väter waren, einige Jahre zurück. Und sie waren es. Aber hier ist, wo sie ihren großen, tödlichen Fehler machten. Der größte Fehler, den Israel je machte, war, als sie die Gnade abwiesen und das Gesetz dafür annahmen. Sie machten ihren größten Fehler im 2. Mose 19. Es war einer der verhängnisvollsten Fehler, den Israel machte. Der Bund, den Gott mit Abraham machte, war vollständig in Gnade gehüllt. Aber Gnade hatte einen Befreier für sie bereitet, einen Propheten, ein Opferlamm. Sie hatte die größte Erweckung geliefert, die sie je hatten.
They wasn't satisfied.
Und dennoch waren sie damit nicht zufrieden.
They wanted something,
sie wollten etwas, über das sie streiten oder
they
reden konnten. Sie wollten einen Platz, wo
in
sie selbst etwas dazu tun konnten.
That's the way it
das
is today.
Ist die Weise, wie es heute ist.
That's the way it was
das ist die Weise, wie es
our fathers, our
mit unseren Vorvätern 40 Jahre zuvor war. Unseren Pfingstlervätern. Gnade hatte ihnen eine Erweckung gegeben und es brachte sie heraus aus der Welt und aus dem Chaos, in dem sie sich befanden, aus ihren formalen Denominationen und Organisationen und dergleichen. Und es brachte sie zu der größten Erweckung, die sie je hatten. Der Heilige Geist auf sie ausgegossen. Füllte sie mit dem Geiste. Sie sangen und tanzten im Geiste und hatten eine wunderbare Zeit. Aber nur wenig ahnten sie, dass sie all die ganzen Jahre entfernt waren von der vollen Verheißung. Aber wie es war mit dem natürlichen Israel, so ist es mit dem geistlichen Israel. Wir sind Israeliten, weil wir der Same Abrahams sind. Ein Israelit ist nicht das, was vom Fleische stammt, sondern das, was vom Geiste kommt. Wir, die wir in Christus gestorben sind, nehmen Abrahams Samen auf und sind Erben mit Abraham gemäß der Verheißung. So sind wir. Abraham war kein Jude, Abraham war ein Heide aus dem Land der Chaldäer. Und der Stadt Ur. Er war absolut ein Heide. Nun, bemerkt, sie waren in der Verfassung, weil sie sich weigerten, anzunehmen, was Gott für sie bereitgestellt hatte. Und sie wollten etwas hinzufügen. Hier ist es, wo wir immer unseren Fehler machen. Wenn wir versuchen, etwas hinzuzufügen zu dem, was Gott getan hat und zu dem, was Gott gesagt hat, lasst es doch alleine, lasst es stehen. Sie versuchen seit 2000 Jahren, dem Gebet des Herrn, Vater unser, etwas, ein Wort hinzuzufügen, um es besser zu machen. Oder ein Wort wegzunehmen, um es besser zu machen. Ihr könnt es nicht tun, denn wenn ihr es spricht, perfekt, und ihr fügt etwas mehr hinzu für die Perfektion, dann seid ihr daneben. Wenn Gott etwas tut, dann ist es vollkommen. Und wenn wir meinen, dass er unsere Unterstützung benötigt, er benötigt unsere Unterstützung nicht. Er ist Gott. Ihr sagt nun, er muss doch Menschen gebrauchen, um das Wort zu predigen. Das ist genau wie Johannes sagte. Gott ist imstande, aus diesen Steinen den Abraham Kinder zu erwecken. Er benötigt uns nicht, er ist der Schöpfer. Er kann tun, was immer ihm beliebt, denn er ist Gott. Nun, wir finden heraus, in all diesen Dingen, sie hatten ein Passahlamm verfügbar. Gott hatte ihnen ein Manna aus dem Himmel beschafft für die Reise. Er hatte einen Felsen für sie beschafft, aus dem sie trinken konnten, wenn sie durstig waren, eine eherne Schlange, um sie zu heilen, wenn sie krank waren. Und dennoch, mit all diesen mussten sie ein Gesetz haben. Sie wollten eine theologische Erfahrung haben, damit sie etwas hatten zum Tanken oder zum Organisieren und sich zu zerteilen. Das ist genau die gleiche Sache, wie unsere pfingstlichen Väter wiederfuhr, über 40 Jahre zurück. Gott rief einen Mann in Kalifornien heraus, einen Neger, und gab ihnen die Erfahrung des Heiligen Geistes. Von da an bildete sich Susa Street, die alte Susa Straßenmission. Von dort aus verbreitete es sich und fegte durch die gesamte Nation. Es ging von Nation zu Nation, bis die Pentekost-Erweckung überall brannte. Welch eine Segnung! Gott hatte es bereitet aus Gnaden. Viele von ihnen konnten nicht mal ihren eigenen Namen schreiben. Manche von ihnen kamen in Lumpen zur Gemeinde. Sie gingen auf die Eisenbahnschienen hinaus, pflückten sich eine Handvoll Mais, schlugen es auf den Schienen aus, die Mütter, um ihre Kinder zu speisen, damit ihr Ehemann das Evangelium predigen konnte. Sie wanderten umher, man machte sich lustig über sie, verspottete und heilige Roller genannt. Verbrachten die ganze Nacht im Gefängnis. Heute würde man einige von ihnen in die Nervenheilanstalt bringen und sagen, sie sind verrückt. Gott hatte für sie gesorgt. Eine der größten Erweckungen, die diese Nation je gekannt hat. Ich gebe nicht darum, wann sie stattfand. Es ist niemals eine solche Erweckung gewesen wie die pfingstliche Erweckung. Das stimmt. Wesley hatte so etwas niemals. Keiner von ihnen hatte es. Spurgeon, Knox, Calvin, große Reformer, aber keiner von ihnen hatte jemals eine Erweckung wie die Pentecostal-Erweckung. Die größte Sache, welche die Erde in Atem hielt, seit dem Tage, wo der Heilige Geist fiel, am Tage des Pfingsten. Nichts. Sie hatte mehr Bekehrungen in einem Jahr. Die Gemeinde selbst hat mehr Bekehrungen als der Rest der Gemeinden zusammengenommen. Habt ihr Billy Graham darüber sprechen hören vor kurzem? Wir können es nicht ignorieren. Wo haben wir unseren Fehler gemacht? Wie Israel es tat. Wir konnten uns nicht damit abfinden, einfach in der Weise getragen zu werden, wie der Heilige Geist uns führte. Wir mussten etwas hinzufügen, um den Unglauben zu gestatten, hereinzukommen. Wenn Israel nur der Weise gefolgt wäre, wie der Herr sie führte, innerhalb einiger Wochen wären sie in das verheißene Land gewesen. Aber sie mussten einen Ersatz finden. Und wenn die Pentekost die Gemeinde sich weiter bewegt hätte im Geiste, in der Weise, wie Gott es vorgesehen hatte und bereits bewiesen hatte, dass er selbst darin war, wir würden jetzt im tausendjährigen Reich leben. Aber sie taten die gleiche Sache, welche sie damals taten. Denn die Bibel sagt im Korintherbrief, dass diese Dinge zu unserem Vorbild oder Warnung geschrieben sind, was ihnen da widerfuhr, geschah auch uns. Was geschah in erster Linie? Wir konnten nicht weitergehen, vom Geist geleitet zu werden in einer Gruppe von Gläubigen. Wir mussten etwas haben, woran wir unseren Namen heften konnten. Wir wollten uns eine Organisation machen. So hatte sie etwas geformt. Und was brachte es dahin? Irgendjemand hatte eine Offenbarung, dass die Menschen getauft werden müssten im Namen Jesu, anstatt im Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und stattdessen, was geschah? Der alte Generalkonzil wurde so zu den Assembly of God. Was geschah mit den Jesu-Namen-Leuten? Sie mussten sich eine Organisation machen, genannt die PAB, die PAFJC, alles verschiedene. Bei den einen kommt ihr auf ein Pferd, bei dem anderen auf eine Wolke. Das ist, wo ihr euren Fehler gemacht habt. Das ist, wo ihr schrecklich sündigt. Warum habt ihr es nicht stehen lassen? Wenn dieser Name Jesus und all die kleinen Dinge, die ihr habt und dergleichen nicht richtig waren, Gott sagte, Jesus sagte, jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Es wird zunichte werden, wenn es nicht von Gott herkommt. Und wenn es von Gott ist, wer will es aufhalten? Das ist es. Lass es stehen. Lass Gott der Richter sein. Aber wir haben organisiert. Jetzt haben wir Einheit, Zweiheit, Dreiheit. Oh mein. Auseinandergebrochen. Zanken miteinander. Wir sind die größte Gruppe, die kleine Gruppe. Wir haben die Mehrheit. Wir sind dies, wir sind das. Wir haben das Beste. Wir haben mehr Geld. Wir haben mehr von diesem. Oh mein. Wir sind nicht zertrennt. Wir sollten es nicht sein. Ein Leib sind wir alle. Eins in der Hoffnung. Eins in der Herrlichkeit. Vorwärts, Christensoldaten. Vorwärts, Christensoldaten. Marschieren wie zum Streit. Mit einer Sache vor uns hergehen. Keine Organisation, sondern das Kreuz von Jesus. Marschieren vor uns her. Es ist immer so gewesen, dass Menschen ihren eigenen Teil hinzufügen wollten, um das zu tun, was sie denken zu tun. Die gleiche Sache geschah, als Israel die Vorstellung hatte, einen König zu haben. Gott war ihr König. Gott wollte alle Zeit immer alles in allem für sein Volk sein. Aber die Menschen wollen sich selbst einen Teil daran sichern. Wir wollen nämlich die großen Presbyter haben. Wir müssen PhDs haben. Wir müssen all die anderen großen Titel und so weiter haben, damit jemand zu uns hochschauen kann. Der Rest der Brüder, die zanken und streiten, regen sich auf und schneiden einander, um eine Feder an ihren Hut zu stecken, wie wir es nennen. Es ist eine Schande. Es bringt Unglauben hervor. Die Bibel sagt, wie könnt ihr Frieden haben, wenn ihr die Person anseht und dergleichen Dinge? Wie könnt ihr es machen, wenn ihr versucht zu sagen, der Distriktmann ist die Person, wir müssen auf ihn hören. Der Bischof ist der Mann, auf ihn müssen wir hören. Der Presbyter ist der Mann, wir müssen auf ihn hören. Versuche, jemand zu sein in eurer Organisation. Ihr könnt es nicht machen und dann Glauben an Gott haben. Ihr müsst alles aufgeben, dann könnt ihr Glauben an Gott haben. Das ist, wo Pentecost seinen Anfang nahm. Das ist, wo Pfingsten euch zu Pfingstler machte. Das Wort Gemeinde bedeutet herausgerufen. Israel wurde herausgerufen. Pfingster war herausgerufen und abgesondert. Israel war die Gemeinde Gottes. Pfingsten war die Gemeinde Gottes, als sie herausgerufen und abgesondert waren. Aber was könnt ihr tun? Sie müssen es wie der Rest der übrigen Leute machen. Sie müssen die Dinge tun, die sie auch tun. Ihr wollt sein, wie sie sind. Als Israel einen König haben wollte, der gute alte Samuel, der Prophet, rief sie zusammen und er sprach, hört zu, ich möchte euch etwas sagen. Mit anderen Worten wie dies, ihr wollt doch nicht sein wie die Philister oder die anderen Nationen oder wie die Welt. Sie haben ihre Könige, aber ihr habt einen König und das ist Jehova. Jeder echte Prophet würde euch das sagen. Nicht in etwas anders hineingehen, sondern er bringt euch zurück in Jehova. Lasst ihn euch führen. Lasst ihn euch leiten. Nun, sie wollen trotzdem so sein wie die anderen Nationen. Der alte Samuel stand auf. Er sagte, Gott ist euer König. Gott ist euer König. Versucht nicht, euer Vorbild nach der Welt zu machen oder die anderen Nationen. Lasst sie nur vorwärts damit gehen, wenn sie es wollen. Wenn die anderen Leute ihren großen, prall sitzenden Bischöfe und geschwollenen, gebildeten Prediger haben wollen und all diese Art von Hollywood-Zeug, lasst sie es haben. Aber das ist nicht die Kinder Gottes. Der Heilige Geist ist zu allen Zeiten unser geistlicher Führer. Wir müssen diese Dinge nicht anhören. Wenn sie es haben wollen, lasst sie die Dinge haben. Nicht ihr, das ist nicht für euch passend. Nun, wir bemerken, was stattgefunden hat. Samuel sprach zu Israel. Gott sandte mich, um euer Prophet zu sein. Habe ich euch jemals etwas gesagt in den Namen des Herrn, was nicht auch stattgefunden hat? Denkt mal darüber nach. Und er sagte, habe ich euch jemals um euer Geld gebeten? Habe ich jemals Geld von euch genommen? Ich habe soeben einen Brief von einem Bruder empfangen. Draußen von Arizona, wo ein gewisser großer geistlicher Führer eine Versammlung hatte. Und in dieser Versammlung einer kleinen Gemeinde, nicht mehr Menschen als gerade hier sitzen, es kostete diese Gemeinde $6,000. Dieser Mann gehört zu dem Komitee, um diesen Mann zu haben. Und es kostete 10.000 für die Rundfunkübertragung. Und die Sache davon, denkt mal darüber nach. Bruder, was könnten $6,000 tun auf dem Missionsfeld, wo ich Brüder kenne, die das Evangelium predigen, ohne ein paar Schuhe an den Füßen zu haben? Und wir stecken Millionen Dollar in große, mächtige Gebäude. Ich spreche nicht über irgendeine gewisse Person, ich spreche von der ganzen Sache im Allgemeinen. große Gebäude. Ich sah gerade kürzlich, wo eine große Organisation 3 bis 6 Millionen Dollar in ein Bürogebäude steckte. Und Missionare hungern auf dem Felde. Und wir predigen, Jesus kommt bald. Wie könnt ihr das zusammenbringen, ihr Menschen? Ich bin mit meiner Weisheit zu Ende. Ich kann einfach nicht verstehen. Euer Leben, das ihr lebt, sagt wirklich aus, was ihr denkt in eurem Herzen. Jesus sagte, wenn ihr eine Sache sagt und eine andere tut, ihr seid ein Heuchler. Wie könnt ihr die Dinge sprechen mit eurem Mund und denkt etwas anderes in euren Herzen? Eure Handlungen sprechen lauter als eure Worte. Warum, wenn wir glauben, dass Jesus kommt und tun diese Dinge, wir haben keine Zeit für diese Dinge? Samuel sprach zu ihnen, sagt ihr mir, ob ich euch jemals etwas im Namen des Herrn gesagt habe, was da nicht auch eintraf? Nein, sagten sie, alles, was du uns geredet hast, ist eingetroffen. Sagt mir, wo ich jemals euer Geld nahm. Sagt mir, wenn ihr handeln wollt wie der Rest von ihnen. Wenn ihr einen König hier hineinbringt, einen Ersatz für unseren geehrten Jehova, nun sagen sie, dieses wird unser König sein und wir werden dann den Rest gleich sein. Wieso? Es läuft besser. Wir haben einen Mann, zu dem wir sprechen können. Irgendjemand, der uns trösten kann und all dieses für uns sein kann und uns zurücksprechen kann. Oh Bruder, wenn ihr nur geistig genug sein könntet, Gott wird zu euch zurücksprechen. Sie versuchen, den wichtigen Punkt der Wiedergeburt zu übergehen. Das ist, was stattfindet. Warum können die Leute nicht über die Wiedergeburt und die Taufe im Heiligen Geist nachdenken? Wie seid ihr überhaupt hierher gekommen in die Existenz ohne die natürliche Geburt? Ihr könntet es nicht tun. Überhaupt keine Möglichkeit für euch, das zu tun, damit ihr in Existenz kommen könnt und herumlaufen, ohne eine natürliche Geburt zu haben. Stimmt das? Nun, die gleiche Sache ist im geistlichen Bereich. Wenn ihr nicht wiedergeboren seid, dann wisst ihr einfach nichts von der Sache. Stellt euch einen Mann vor, der einen Haufen Leute beschäftigen will und spricht, ich habe ein Geschäft hier unten. Ein Mann, der dann zum Friedhof läuft und so schnell wie er nur kann. Laufen zum Friedhof. Wohin gehst du, Herr? Oh, ich habe ein großes, mächtiges Projekt hier draußen. Ich gehe schnell hinüber, um einige Leute zu holen, um mir zu helfen. Einige Leute von wo? Mir zu helfen. Wohin gehst du? Zum Friedhof. Oh, ich sehe Namen überall am ganzen Ort. Das ist, was es ist. Nur Namen. Das ist, was aus uns geworden ist. Ein Haufen von pfingstlichen Namen. Das stimmt. Wir benötigen jemanden, der das Leben in sich hat. Und ihr bekommt sie nicht von dem Friedhof. Ihr könnt zu ihnen predigen die ganze Nacht und den ganzen Tag, aber es ist nichts vorhanden, was sich bewegt. Eure Arbeit wird niemals getan, wenn ihr den Leuten sagt, dass der Herr kommt und evangelisiert und geht in die Straße hinaus, Zeugnis ablegen und wollt etwas für Gott tun. Wie könnt ihr es tun, wenn sie tot sind? Ihr müsst schon irgendwo hingehen, wo Leben vorhanden ist. Der Mensch muss wiedergeboren werden. Die Gemeinde muss zurückkommen zu den Prinzipien Christi. Zurück zu der Wiedergeburt. Zurück zu dem Heiligen Geist. Zurück zu nächtelangen Gebetsversammlungen. Bringt sie ins Feuer für Gott. So ist das. Ihr sagt, ich gehöre zu diesem, ich gehöre zu jenem. Bist du ein Christ? Ja, ich gehöre zu so und so. Das ist eine weltlich gemachte Sache, gerade gut, dem Zweck zu dienen. Aber ich versuche jetzt einen Punkt herauszuholen, mein Bruder. Sitzt nur still für einen Moment. Einige von euch spießigen, frierschrötigen, denominationellen Brüdern fangen kein Zählergeschrei an. Ich weiß, ihr seid gute Brüder. So wie der kleine Junge, welcher daherkam, um seine Sandwich zu essen. Er saß und begann zu essen und die kleine Katze kam her, um ihn herum zu miauen. Er langte sie beim Schwanz und band ein kleines Gewicht daran. Die alte Katze begann zu schreien. Seine Mama sagte, du, wenn du nicht gleich aufhörst, der Katze am Schwanz zu ziehen, ich hau dir eins auf die Backe. Er sagte, Mama, ich ziehe ihn nicht am Schwanz, ich habe nur ein kleines Gewicht angebunden. Und er macht das Geschrei. Er besorgt das Ziehen, das stimmt. Nun, bemerkt, oh, nur ein wenig Gewicht auf das Evangelium. Was wir tun müssen, ist es an den Platz bringen, wo es hingehört. Und die Gemeinde machte ihren verhängnisvollen Fehler, als sie begann, ihre erste Organisation zu machen. Was taten sie? Nun, ihr sagt, sie begannen, Meinungen aufzustellen. Nun, wenn ihr ein echter Gläubiger seid, ihr wisst, dass, wenn Gott es nicht gepflanzt hat, wird ohnehin nichts draus werden. Lasst es alleine. Es wird zu seinem Ende kommen. Jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen. Das stimmt genau. Aber sie mussten es einfach tun. Nun, wir bemerken, nachdem all diese Segnungen auf Israel gekommen waren, trotz allem wollten sie Exodus 2. Mose 19. Sie wollten ein Gesetz. Sie wollten etwas, was sie selbst tun konnten. Einige Sabbattage, die sie halten konnten. Oder einige Verordnungen, die sie tun konnten. Oder irgendetwas in den Verordnungen, was sie selber tun konnten. Und wenn ihr eine Sache selber tun könnt, um euch zu erretten, dann ist nicht ein Flecken Gnade darin enthalten. Gesetz ist, was ihr tut, in Anbetracht der Gnade, die Gott an euch erwiesen hat, indem er euch errettete. Wie ich so oft gesagt habe, ich laufe nicht mit anderen Frauen herum, aus Furcht, dass meine Frau sich scheiden lässt. Ich laufe deshalb nicht mit anderen Frauen herum, weil ich meine Frau liebe. Das ist es. Ich glaube nicht, dass ihr herumlaufen sollt, aber das Gesetz ist es nicht, wodurch ich mein Ehegelübnis halte, sondern es ist meine Liebe. Das ist der Grund, dass ich Gott liebe. Nicht, weil ich fürchte, dass er mich zur Hölle sendet. Ich glaube nicht, dass er das tut. Aber weil ich ihn so sehr liebe, will ich es nicht tun. Es ist nichts in mir, dass es mich tun lässt. Ich liebe ihn so sehr. Ich würde ihn um nichts in der Welt verletzen. Gewiss, ich liebe ihn. Aber wenn Männer und Frauen dahin kommen, zu denken, nun, ich sollte eigentlich dieses Schauspiel heute Abend ansehen. Aber ich sage dir, sie meinen denn, dass ich zurückgefallen bin und nicht zur Gemeinde gehen möchte. Und ihr sitzt trotzdem da und schlaft. Dann könnt ihr gerade so gut daheim bleiben und euch etwas Genussreicheres ansehen. Aber wenn eure Freude der Herr selbst wird und der Herr ist eure Freude, dann könnt ihr nicht fernbleiben vom Gottesdienst und ihr erreicht etwas dabei. Die Gemeinde war in besserer Form vor 40 Jahren für das Kommen des Herrn, als sie heute Abend ist. Weit besser. Sie waren näher bei Gott. Sie hatten mehr von Gott untereinander. Sie hatten mehr Geist untereinander, als sie heute Abend haben. Was bewirkt es? Weil wir uns voneinander getrennt haben. Jede kleine Gruppe für sich selbst gehen dort hinaus und sagen dem anderen, unter uns gesagt, dieser alte Bussardhahn dort drüben, dies ist das und wir haben es, die haben es nicht, eure kleinen Unterschiede und so fort, Lehren und dergleichen. Gott gibt dir nicht die geringste Aufmerksamkeit. Wenn wir keine Liebe haben untereinander, wofür ist denn überhaupt gut? Und ob ich alle Geheimnisse wüsste und verstünde alle Geheimnisse Gottes, obgleich ich Glauben hätte, Berge zu versetzen und gebe alle meine Habe den Armen und würde meinen Leib brennen lassen als ein Opfer und ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. So sagte Paulus in 1. Korinther 13. Ihr geht genau in der Sache vorbei. Wenn ihr beginnt, euch zu trennen, offensichtlich nicht den Glauben haben, wenn wir zu trennen beginnen, sind wir diese Gruppe, wir gehören zu diesem. Wir haben nichts mit den anderen zu tun. Ist es nicht alles der Heilige Geist? Jede von diesen Gruppen spricht in Zungen. Jede von diesen Gruppen hat Gut und Böse untereinander. Genau wie auch die erste Gruppe es hatte. Und es wird immer so sein. Gott gibt den Heiligen Geist, die ihm gehorchen. Also wer gehorcht ihm? Diejenigen, die ihm glauben und es annehmen. Das sind diejenigen, die ihm gehorchen. Aber wir müssen etwas von uns selbst dazu tun. Wir möchten sein wie die Methodisten, wie die Presbyterianer, wie die Baptisten, die Katholiken. Wir müssen eine Organisation machen. Es ist die gleiche Sache, worin Martin Luther versagte. Nicht Martin Luther. Er selbst hat damit nicht angefangen. John Wesley hat es nicht begonnen. Es waren die Gruppen nach ihnen, die damit begannen. Das stimmt. Sie selbst haben nicht damit angefangen. Nein, Herr, Sie hielten die Sache rein. Aber nachdem Sie entschlafen waren, begannen die Nachahmer zu organisieren. Und das ist die gleiche Weise, wie es am Anfang war. Die erste Gruppe, sie erkannten, dass es Gott war, die Taufe im Heiligen Geist, und sie blieben darauf stehen. Aber als die zweite Gruppe hervorkam, hieß es, well, wir müssen dieses tun, wir müssen das tun, wir müssen uns trennen von ihnen, denn sie haben offensichtlich nicht den Glauben, den wir haben. Wir machen unsere eigene Gruppe auf und ziehen uns davon zurück, ziehen von da welche weg und von da fort. Genau dieselbe Sache, welche Israel tat. Sie wollten, 2. Mose 19, sie wollten das Gesetz, sie wollten etwas, was sie selbst tun konnten. Sie mussten selbst etwas darin haben. Sie mussten große Männer haben. Sie mussten Werke haben, die sie selbst tun konnten. Gott wird die Werke beschaffen, wenn ihr nur in der Gnade wandelt. So werdet ihr mehr zu tun haben als in der Damenhilfsgesellschaft und all diesen anderen Unfug, welcher Eingang in der Gemeinde gefunden hat. Suppenmahlzeiten, um die Prediger zu bezahlen. Wo findet ihr so etwas überhaupt in der Schrift? Der Zehnte bezahlt den Prediger. Er soll von den Zehnten leben, der Gemeinde. Aber wir mussten noch etwas anderes zu tun haben. Wir müssen unseren eigenen Anteil daran haben. Und wenn die es nicht zurecht machen können, dann muss es ein anderer Club tun und wieder ein anderer Verein. Gottes Weg ist richtig. Zehnte und Opfergaben gehen an die Leviten, welche die Prediger waren. Wenn jeder seinen Zehnten geben würde, dann brauchten wir keine Suppenmahlzeiten zu haben. Seht, ihr habt etwas anderes eingesetzt und die Zehnten weggelassen. Ihr sagt, es ist ein alttestamentarisches Argument. Ich möchte, dass ihr es mir beweist. Ihr könnt es nicht mit Gottes Wort tun. Es ist gleichfalls eine neutestamentarische Ordnung. Das stimmt. Gott setzt eine Ordnung fest. Sie kann niemals verändert werden. Sie muss so verbleiben, gleich wie das Blut. Irgendjemand sagte, nun, ich sage dir, wir tun dies und wir tun das. Wir haben Satzungen und versuchen, die Leute in Christus hinein zu erziehen. Und wir versuchen, sie für Christus zu denominieren. Wir streiten einfach bis zum Ende. Es gibt nur einen Weg zu Christus, und das ist durch das Blut. Das ist Gottes Programm von Anfang an. Und es kann nicht geändert werden. Wir kommen zu Christus durch das Blut und nach dem Empfangen des Blutes, den Bestandteilen des Blutes, um unsere Sünden hinwegzunehmen und uns von unseren Ungerechtigkeiten zu reinigen, dann empfangen wir den Geist, welcher in dem Blut ist. Welches ist der Heilige Geist, der auf uns zurückkommt und macht uns zu Söhnen und Töchtern Gottes? Das stimmt. Dann seid ihr eine neue Schöpfung in Christus. Dann habt ihr dieselbe Erfahrung, welche sie am Anfang hatten. Ihr lebt dieselben Art von Leben und tut dieselben Art von Werken, die sie taten am Anfang. 2. Mose 19. Und dann sagt die Bibel, es ist eine 11-Tage-Reise vom Berge Sinai nach Kadesh. 11 Tage, nachdem sie ihre dokumentierte Theologie empfingen, die Werke, welche sie tun wollten, sie machten den größten Fehler, den sie je gemacht hatten. In Kadesh war es, wo sie Gottes Wort anzweifelten. Und von der Zeit ab, wo sie in der Linie mit Gottes Wort waren, und dann wurde es ihnen eindokumentiert. Und als sie es taten, machten sie ihren verhängnisvollen Irrtum. Und als sie das taten, glaubten sie, dass Gottes Wort richtig ist. Sie nahmen ihre Organisationen aus den 12 Stämmen, sandten einen Vertreter von jenem hinüber, um das Land aufzukundschaften. 2 von ihnen gingen hinüber und brachten den Beweis mit sich zurück. Sie brachten einen Beweis, dass es ein gutes Land war. Josua und Kaleb packten die Bündel. Trauben, vielleicht über ihre Schulter. Jedermann schmeckte davon und sagte, das schmeckt so gut. Wunderbar. Aber als sie zurückkamen vor der Versammlung, sagten sie, der Widerstand ist zu groß. Wir können es einfach nicht tun. Brauchen gar nicht anzufangen. Wir sehen aus wie Heuschrecken ihnen gegenüber, diesen großen gebildeten Giganten, diesen großen Bischöfen und Doktoren und ihre Geistlichkeit. Es gibt nur eine Sache. Wie können wir mit nur 2 Schuljahren Grundschulbildung und uns vergleichen mit Dr. BHD und LLD, SOSD und all diesen anderen Dingen? Wie wollen wir es überhaupt schaffen mit diesen großen Männern? Darauf kommt es doch nicht an. Gott hat das Land verheißen. Bildung hat nichts damit zu tun.
Gott hat den Heiligen Geist verheißen für wer immer will, der komme. Wenn ihr nicht mal gespaltene Bohnen von Kaffee unterscheiden könnt, welchen Unterschied macht das? Und wenn ihr nicht mal euer ABC aufsagen könnt, welchen Unterschied macht das überhaupt? Solange wie ihr eine Erfahrung macht, als Petrus und Jakobus und Johannes dort an der schönen Pforte gerieten, wo sie den Mann, der verkrüppelt war, wieder zum Gehen brachten. Sie brachten ihn wieder zum Gehen, doch der Lahme, der doch lahm gewesen war, seit seiner Geburt vom Mutterleibe an. Die Bibel sagt, dass sie unwissende und ungebildete Männer waren. Dennoch stellten sie fest, dass sie in der Gemeinschaft mit Jesus gewesen sein waren. Das ist die Qualifikation eines echten Pfingstlers. Nicht wie viele Auszeichnungen ihr habt als ein Bakalaureus der Kunst, ob ihr ein PhD oder LLD seid oder was immer es ist. Das hat nichts damit zu tun. Wenn du die Menschen erkennen, dass ihr in Gemeinschaft mit Jesus Christus gewesen seid, lass die Menschen wissen, dass etwas dahinter steckt, welches die Seele in Feuer gesetzt hat. Das ist Pfingsten. Manchmal, wenn ich den Weg verfolge, den die Gemeinden gehen, ich verließ die Baptistengemeinde, um zu dem Pfennig, zu einem Pfingstler zu werden. Ich verließ sie im Sturm, wissend, dass die Pfingstler etwas hatten. Aber als ich hier herüberkam, waren sie genauso eng organisiert, wie die Baptisten waren. Noch schlimmer. Das stimmt. Nun, wir kommen dahin und schauen und sehen, 11 Tage Reise von Theologie zum totalen Unglauben. Von den Tagen an, wo sie das Gesetz empfingen, bis sie schließlich in totalen Unglauben landeten. 2 kamen zurück, die den Beweis hatten. Die Pfingstgemeinde vor 40 Jahren brachte einen guten Beweis zurück, dass dort drüben ein Land war, weil sie den Beweis des Zungenredens hatten. Aber Bruder, das ist doch nicht der einzige Beweis. Es waren nicht nur gute Trauben dort drüben, sondern das Land hatte Milch und Honig fließend. Es hatte alles. Aber sie waren zufrieden, alleine mit den Trauben und sagten, schätze, das ist alles, was da ist. Das ist, was die Pfingstgemeinde tat. Apostelgeschichte 2,4. Sie hatten so viel echte Trauben angesammelt, bis dass sie zu kranken Trauben, sauren Trauben wurden. Apostelgeschichte 2,4. Bis sie fast zu einem 2x4-Präger wurden. Das stimmt, sich in eine Organisation vollzusaugen. Eine Sache, mich brauchen Sie nicht zu bezahlen. Ich bin frei, um die Bibel zu predigen. Und solange Gott mich leben lässt, werde ich dort stehen als ein Zeuge gegen das Verkehrte. Ganz gleich, wie, es macht mir nichts aus, nichts ist verkehrt mit der Organisation, das Gesetz war in Ordnung. Es erfüllte seinen Zweck, das ist wahr, aber das Gesetz tat nichts für sie. Es gab ihnen keine Gnade. Das Gesetz brachte sie nicht in das verheißene Land hinüber. Nein, Herr, das Gesetz hörte auf. Josua übernahm sie. Mose, der Gesetzgeber, starb und so wird die Gemeinde und Gemeindeorganisation aussterben und auferstehen in der Kraft Gottes, des Heiligen Geistes, zurück in die Gemeinde, um die Gemeinde in das verheißene Land zu entrücken. Ja, er diente seinem Zweck. Aber es war nicht die Sache, die Gottes wollte. Das Gesetz starb. Er hörte auf zu bestehen. Moses, der Gesetzgeber, starb. Josua, derjenige, der die Verheißung glaubte, er ging weiter und weiter. Nun bemerkt, alle sagten, oh, wir können es nicht tun. Es wird unser Erbteil ruinieren. Das ist, was ihr Methodisten dachtet. Das ist, was ihr Baptisten dachtet. Das, als ihr bis zur Grenzlinie kam und hinüberschautet und sagt, oh, ich kann es nicht tun. Ich sage dir, meine Methodistenorganisation würde mich hinaustun. Meine Baptistenorganisation würde mich hinaustun. Meine Presbyterianer werden mich hinaustun. Wenn ich mit Zungenrede anfange und stehe in meiner Plattform und jemand in meiner Versammlung spricht in Zungen und ich ihm nicht Einhalt gebiete, nun, sie tun mich aus ihrer Organisation hinaus. Da habt ihr es. Dieselbe Sache. Lasst mich euch sagen, was dabei herauskommt. Geht nach Hebräer 6, Kapitel und Hebräer 10. Kapitel und vergleicht die Verse miteinander. Denn wir, die einmal Erleuchtung empfangen haben und teilhaftig geworden, Anteil hatten am Heiligen Geist und geschmeckt haben, die Kräfte der zukünftigen Welt, sehen diejenigen, welche die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, und dann doch abfallen, sie zu erneuern, zur Buße, sehend, wie sie den Sohn Gottes aufs Neue kreuzigen und ihn zu einer öffentlichen Schande preisgeben. Hier ist es. Jemand wird berufen, ein Prediger zu sein. Ja, Herr. Der Herr rief ihn. Fein, in Ordnung. Er kommt und bereut seine Sünden. Gerechtfertigt. Er wird zu einem guten Gläubigen. Nun, die nächste Sache, die er tut, er raubt immer noch. Er ist immer noch in Begierden. Er schaut auf die weltlichen Menschen, die weltlichen Frauen. Die Lust und die Dinge sind in seinem Herzen. Und er weiß, dass es nicht recht ist. Das ist nicht richtig für einen Prediger. So geht er hin und bittet Gott, ihn zu heiligen. Er ist dann bei dem zweiten Schritt. Gott nimmt diese Sache aus ihm heraus. Nun, er schaut jetzt hinüber in das verheißene Land. An der Borderlinie, Grenzlinie. Er kommt an den Platz, wo er nicht weitergehen kann. Er muss den Jordan überqueren. Das ist alles. Oder er muss zurückbleiben. Seht, Teilhabe gewesen, erleuchtet worden und empfing die Erkenntnis der Wahrheit, dass Christus die Wahrheit ist. Wie kommen wir in Christus hinein? Durch die Organisation? Durch ein Händeschütteln? Durch eine Denomination? Durch die Wassertaufe? Nein, Herr, durch einen Geist sind wir alle zu einem Leib getauft. Methodisten, Baptisten, Lutheraner, Einheit, Zweiheit, Fünfheit, was immer es ist, durch einen Geist sind wir in diesen Leib hineingetauft. Aber diejenigen, welche die Erkenntnis empfangen haben, er kommt hinüber und sagt, ja, oh, das ist wunderbar, aber ich kann das, aber wenn ich das empfange, wird meine Denomination mich hinaustun. Ich kann es nicht tun, denn sie glauben nicht daran. Ich kann meine Leute dieses nicht tun lassen. Wenn ich das in meine Gemeinde sage, was haben sie? Sie lassen die Bezirkspresbyter zusammenkommen, große Männer werden nach vorne kommen und sagen, wenn du eine solche Sache zulässt wie diese, dann gehst du aus der Organisation heraus. Wenn du dein so und so hier hast, wir werden dich ausstoßen von der Gemeinschaft. Oh Gott, ein Wischiwaschi-Prediger wie dieses. Solch ein Prediger benötigt einen Gang nach Golgatha. Es ist etwas verkehrt mit ihm, wenn ihr bekennt, dass es Wort Gottes ist und habt nicht genug Heiligen Geist Überzeugung, um auf dem zu stehen, was recht ist. Halleluja. Ein Mann respektiert doch eine Frau und mag sie auch so schwarz sein wie Teerkohle. Aber wenn er sieht, dass diese Frau eine echte Frau ist und steht für die Würde, die zu einer Frau gehört, ein echter Mann wird vor ihr den Hut abziehen. Das stimmt. Denn sie steht für etwas, was recht ist im Prinzip. Das ist es genau. Sie mag so hässlich sein wie zum Davonlaufen. Ihr habt tausendmal Respekt mehr vor ihr als vor einer dieser Hollywood Queens oder was immer es sein mag. Wenn sie mit einem echten Mann umgeben ist, das ist wahr. So tut es Gott. Wenn er einen Mann findet, in dem er genug Vertrauen hineinlegen kann, um ihm sein Wort zu offenbaren und er dafür einsteht, ein Mann mit biblischer Überzeugung, der spricht, beweist es mir. Das stimmt. Dann nehmt ihr Gottes Wort, wo immer ihr geht, in der Weise, wie es geschrieben steht, und predigt es in der Weise, wie es geschrieben ist, so dass Gott verpflichtet sich, direkt dahinter herzukommen und es bestätigt. Mit nachfolgenden Zeichen und Wundern, wie er gesagt hat, es zu tun. Bleibt nicht stehen bei einem Beweis. Es gibt mehr Beweise. Dort sind Heime, Örter, Gärten, Milch und Honig, gute Speise, viele Dinge, Wasser fließend durch die Berge. Alles ist gut, nicht nur ein Bündel Trauben, aber das ist, wo wir stehen bleiben. Gesegnet sei Gott, ich habe den Heiligen Geist, den Beweis in Zungen zu reden, in Ordnung. Es zeigt, dass jemand dort drüber hinübergegangen ist. Aber warum steht ihr an der Grenzlinie? Seht, zu Teilhaber des Heiligen Geistes gemacht und haben die Kräfte der zukünftigen Welt gekostet. Dennoch fallen sie zurück in dieselbe alte Geleise, wo die Methodisten herkamen, die Baptisten, die Presbyterianer, und kreuzigen ihn daselbst, den Sohn Gottes aufs Neue, und geben ihnen öffentliche Schande preis. Und wir finden im laodizeischen Gemeindezeitalter, dass er an der Außenseite der Pfingstgemeinde stand. versuchen wieder hineinzukommen. Stellen ihnen öffentliche Schande dar. Oh Gott, hab Erbarmen mit ihnen. Wenn ihr mit mir in diesen Dingen übereinstimmen wollt, dann durchforscht die Schrift. Findet den Tag heraus, in dem wir leben. Seht doch, wo wir stehen. Ich habe eine Ermahnung. Ich werde sie jetzt nicht lesen, aber hier ist es. Demos, sie konnten es nicht dokumentieren lassen. Durch einen Mann, einen Hollywood-Mann. Er kam herauf, mir die Hand zu schütteln und begann in Französisch zu sprechen. Und der Übersetzer der UN gab die Auslegung, es war eine französische Frau. Es sagte, weil du den schweren Weg erwählt hast. Aber das ist mein Weg. Fürchte dich nicht, was die Leute über dich sagen. Denn ich bin mit dir. Ich werde mit dir sein. Und ich werde zustande bringen, das Außergewöhnliche in überreicher Fülle. Ich habe es niedergeschrieben. Bruder Demos Shakarian wird es dokumentieren lassen bei einem öffentlichen Notar. Und jener Mann, ein Baptist, der nichts darüber wusste, ich versuchte, und jener verurteilt dieselbe Sache, welche die Augen der Pfingstleute verblendete. Hollywood in der Gemeinde. Hollywood-Evangelismus. Ein Kerl kam zu mir herauf und sagte, lege $25 ein und ich werde für dich beten. Damit sagen, dass meine Unternehmung schlecht gehen würde, wenn ich nicht so viel in das Opfer geben würde. Seit wann ist es geschehen, dass die Pfingstler hinter dem Geld her sind? Nun, Bruder, in biblischen Zeiten verkauften sie, was sie hatten, und überließen es der Gemeinde. Heutzutage müssen wir schon eine Flotte von Kadillacs haben. Sonst werden wir es nicht für geistig angesehen. Die ganze Sache ist eine Sünde und Schande. Wir versuchen ständig eine bessere Kapelle zu bauen. Die Methodisten und die Baptisten, und ihr sagt ihnen, Jesus kommt bald. Und sie lachen euch direkt ins Angesicht. Das stimmt. Was wir heute benötigen, ist nicht eine bessere Gemeinde bauen. Ihr wärt besser daran, wenn ihr eine Mission hättet. Ihr wärt besser daran, unter diesen Eichenbaum oder Palmenbäumen, als für mich gebeten wurde, setze ich mich in Bewegung, das Evangelium zu predigen, gegen die Kompromisse. Wir sind in einer schrecklichen Verfassung. Die Gemeinde selbst, wie kam es dazu? Weil ihr euch getrennt habt. Einer trennte sich mit diesem, der andere sonderte sich von jenem ab. Sie nahmen die Organisationsgesinnung an, in allen Dingen. Und es zeigt uns genau im Vorbild das, was sie damals taten. Und wir könnten heute im tausendjährigen Reich sein. Ich glaube, dass das Kommen Jesu Christi bereits überfällig ist. Ich kann es mit der Bibel beweisen. Die Bibel sagte, dass Jesus Christus selber sagte, wie es war in den Tagen Noahs, wo Gott langmütig war und nicht wollte, dass jemand umkommen sollte. Er war langmütig, wartend, den Zorn zurückhaltend, wartend, ob nicht noch jemand anders kommen wollte. Wartend, wie es war in den Tagen Noahs, so wird es sein beim Kommen des Menschensohnes. Gott ist langmütig. Er wartet, damit seine Gemeinde in die richtige Stellung kommt. Was ist es? Anstatt in die richtige Stellung zu kommen, fallen wir in die ganze Zeit weiter von ihm ab. Wir sollten bereits im tausendjährigen Reich sein. Wir sollten etwas für Gott tun. Wir hätten eingehen sollen vor 40 Jahren. Aber jetzt haben wir denselben Fehler begangen, wie sie es taten. Sie kamen nach Kanisch. 40 Jahre. Dran drehte Gott sie herum. Wegen ihres Unglaubens. Was war es? Die Organisation. Die Leute, schaut, was geschehen wäre. Nun, ihr sagt, was für eine Organisation. Kommt heraus aus ihnen und sondert euch ab. Ihr sagt, kann ich der oder den Assemblies angehören und geistlich sein? Gewiss. Kann ich einer der Einheitsleute angehören und geistlich sein? Gewiss. Gott gibt euch den Heiligen Geist, wenn ihr ein Katholik seid. Ganz gleich, wer ihr seid. Solange ihr ein Kind Gottes seid, durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist, seid ihr Kinder Gottes. Oder ein Kind Gottes. Aber jetzt ist es so. Denkt daran, der andere Bruder möchte auch bedeckt sein. Die Decke ist groß genug für beide von euch. Gott hat es so gemacht. Nehmt nicht eure eigene Bedeckung, lud euch ein und sagt, ich friere mich zu Tode, wenn ihr friert, lasst mich die andere Hälfte haben. Wenn es einen Punkt gibt, dass ihr einem gefallenen Bruder nicht helfen wollt und ihr seht, dass er gefallen ist, Helft ihm auf irgendeine Weise. Denn zwischen der Lücke schließt die Lücke mit Liebe. Das ist der Zement, der die Gemeinde Gottes zusammenschließt. Es ist der Zement von Gottes heiliger Liebe unter Brüdern. Daran soll jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn ihr zu den Zentren Gott gehört, jedermann was? Dass ihr meine Jünger seid. Weil ihr Einheitswürde seid, weil ihr Gemeinde Gottes seid. Daran soll jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn ihr Liebe untereinander habt, das ist, wenn sie wissen werden. Das ist, wenn die Welt erkennen wird, dass wir Christen sind. Das ist, wenn die Welt erkennen wird, dass wir Brüder und Schwestern sind, wenn wir Liebe füreinander haben. Das ist das Kennzeichen des Christentums, ist Liebe füreinander. Wenn wir das bekommen, dann wird Gott beginnen, unter uns zu wirken und wird uns Milch und Honig und große Dinge bringen, was gut ist, wenn wir finden, was Gottes Plan ist und uns dahin begeben. Nun, wir bemerken, was taten sie? Die Grenzgläubigen, denn es ist unmöglich für diejenigen, die einmal erleuchtet waren und Teilhabe geworden sind des Heiligen Geistes und haben geschmeckt die Kräfte der zukünftigen Welt, und hatten die Erkenntnis der Wahrheit empfangen, gehen hinauf und schauen in das Land hinein und sagen, nun, ich kann es einfach nicht tun. Und gehen zurück. Das ist genau, was diese grenzgläubigen Genossen taten in jenen Tagen. Was taten sie? Jeder Einzelne kam in der Wüste um. Wenn wir meinen, dass Gott uns gegenüber verpflichtet ist, weil wir so und so sind, die Methodisten haben nichts damit zu tun, die Baptisten haben nichts damit zu tun, die Einheit hat nichts damit zu tun, die Assembly haben nichts damit zu tun, dann sind wir verkehrt. Es ist nicht, was eure Organisation vorhat, sondern beachtet, welchen Weg der Geist euch leitet. Wenn der Geist euch leitet, wird er euch niemals im Gegensatz zum Worte leiten. Er wird es niemals verfehlen, auch die ungewöhnlichen Dinge auszusprechen, solange ihr in dem Worte verbleibt. Was tat Gott? Er ließ sie dort für 40 Jahre in der Wüste. Das ist genau, was er mit den Pfingstern getan hat. Wir hatten den Anfangsbeweis, das Zungenreden. Oh, sagen Sie, wir haben göttliche Heilung. Sie hatten es auch. Sie hatten die eherne Schlange. Sie hatten den geschlagenen Felsen. Oh, gewiss. Oh, Bruder Brennan, lass mich dir sagen, wir Einheitsleute, wir Assemblies, wir so und so, wir jubelten, wir tanzten im Geiste. Oh, gewiss, sie taten es auch. Aber sie blieben außerhalb des verheißenen Landes. 40 Jahre. Hat nicht jeder darüber nachgedacht, was sie taten? Oh, Gott segnete sie, nicht wahr? Er sagte, und er tat es. Sie hatten gute Ernten, sie hatten gute Familien, sie verblieben dort und wurden gesegnet und gediehen. Und wie ist es da mit einigen von uns Pfingstlern? Wir haben Millionen von Dollar dran gesetzt, gewiss. Wir waren einmal sehr erfolgreich. Nicht lange zurück stand ich in einer Versammlung. Der Bruder steht hier gegenwärtig, Bruder Fred Zoffmann. Als ich an einem Abend sprach in Kingston, Jamaika. Ich war bei den Geschäftsleuten des Vollen Evangeliums. Der Mann, mit dem ich zusammenarbeitete und versuchte, meine Botschaft den Leuten zu bringen, um zu zeigen, dass durch diese Organisation von Geschäftsleuten nun die Geschäftsleute ihrer Gemeinde kommt hinaus zu diesen Versammlungen. Sie bringen, wenn der Pastor nicht selber kommt, das bringt sie irgendwie in Verlegenheit. Auf diese Weise ist es mir gegeben, dort hineinzukommen, um die Botschaft des Herrn an die Menschen zu bringen. Ich sehe meine Brüder. Dann, was geschieht? Ich predigte streng dagegen. Und dieser gewisse Führer stand auf und sagte, Bruder Branham, ich sage dir, was ist eigentlich los mit euren Geschäftsleuten? Was tut ihr? Ihr auf diesem Geschäftsmeeting heute Abend, alles worüber ihr Zeugnis abgelegt habt, ist, ich tat ein kleines Geschäft dort in der Ecke und es war überhaupt nicht erfolgreich. Halleluja! Ich habe den Heiligen Geist. Gott gab mir eine Flotte von Kadillacs und große, schöne Autos. Er gab mir ein neues Heim. Er gab mir all dieses. Jene Leute haben diese Dinge. Sie wollen doch nicht sowas hören. Das ist im Gegensatz zu Pfingsten. Zu Pfingsten verkauften sie alles, was sie hatten, verteilten es unter den Armen und kamen hervor mit nichts. Sie gingen hinaus mit Jesus alleine. Das stimmt. Jener Führer an jenem Abend stand auf und sagte, Bruder Brennan, ich will dir direkt mal etwas sagen. Er sagte, das ist, als jene Pfingstleute, diese Gruppe von Menschen, ihren größten Fehler machten, den sie je machen konnten, als sie ihre Häuser verkauften und gaben es den Armen. Dieser Satz ist jetzt nicht zu verstehen. Ich sagte ihm, dass er die Schrift falsch zitierte. Er sagte, nun, ich sagte, aber Bruder, sie wurden durch den Heiligen Geist geleitet. Er sagte, nun, sie machten einen Fehler. Ich sagte ihm, du willst mir sagen, dass der Heilige Geist jemand dahin führt, einen Fehler zu machen? Er sagte, ich kann es dir durch die Schrift beweisen. Ich sagte, steh zu deinen Füßen und tu es. Er sagte, hier hast du es. Sobald die Verfolgung gegen die Gemeinde einsetzte, hatten jene Leute keine Zuflucht, wohin sie gehen konnten. Sie hatten ihre Häuser verkauft, es den Armen gegeben und so wandten sie umher. Ich sagte, das ist genau, was Gott wollte, dass sie es tun sollten. Und dadurch wurde die Botschaft durch das ganze Land verbreitet. Hätten sie ein Heim gehabt, so wären sie dahin zurückgegangen. Aber sie hatten keinen Platz, wohin sie gehen konnten. Deshalb streiften sie umher und verbreiteten die Botschaft. Das ist genau, was Gott von ihnen wollte zu tun. Die Menschen wollen solch einen Weg heute nicht mehr gehen. Sie wollen das nicht. Oh nein, Herr. Wir alle Amerikaner sind verpeppelt und fett und von Bequemlichkeit eingehüllt. Wir brauchen nicht mal sitzen und hinzuhören. Wir können ja nach Hause gehen. Sicher. Das stimmt. Sie wollen es nicht. Die Sache ist aber, denkt daran, diejenigen, die der Heilige Geist versiegelt in diesen letzten Tagen, wisst ihr, was die Bibel sagt? Diejenigen, welche seufzen und wehklagen über die Gräuel, welche in der Stadt geschehen. Ezekiel 9. Ich möchte einige von euch Leuten fragen, wie viele Finger könnt ihr heute Abend erheben für irgendeine Person in dieser Stadt oder jener Stadt, aus der ihr herauskommt, die da seufzen und wehklagen, Tag und Nacht über die Gräuel, die in der Stadt geschehen. Erhebt eure Hand und sagt mir, ich kann 5 Leute angeben, ich kann 2 Leute angeben oder ich kann eine Person angeben. Wenn ihr es nicht tun könnt, behaltet eure Hände unten. Es ist nicht eine Hand oben. Da habt ihr es. Wie es war in den Tagen Noahs, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Seht ihr, was ich meine? Wir haben unser Eifer verloren. Die pfingstliche Gemeinde musste zu ihren ursprünglichen Verfassungen wieder zurückkommen. Was haben wir getan? Wir sind fett geworden und in den Pelz gekleidet und setzen uns nieder und lassen es gehen. Kleiden uns für die Welt, handeln wie die Welt, gehen zur weltlichen Unterhaltung, tun die Dinge, die die Welt auch tut, haben unsere Denomination. Organisationen stehen im Wettbewerb mit ihnen, unsere Kirchengebäude und alles andere und predigen. Oh ja, Halleluja. Wie David Du Plessis einmal sagte, das sind Enkelkinder, das sind keine Söhne Gottes. Und Gott hat keine Enkelkinder. Gott ist kein Großvater. Er ist Vater. Das stimmt. Und was tun wir? Wir bringen unsere Kinder herein, setzen sie auf die Liste. Und der Sünder da draußen, er tritt der Pfingstgemeinde bei. Und sie sagen, oh, ist das nicht wunderbar? Er ist zu einem Pfingster geworden. Ein Enkelkind. Ein echter Sohn Gottes ist im Feuer. Er kennt kein Zurückweichen. Er weiß nichts außer Christus und er selbst gekreuzigt. Nichts kann ihn halten, nur Gott allein. Geführt durch den Geist. Nichts anders bekümmert ihn. Er folgt dem Geiste, wo immer er hingeht. Er ist ein lebendiges Wesen, genau wie im Buche des Ezekiel. Wohin die Räder gingen, dahin folgten die Lebewesen. Nun, bemerkt, die Lebewesen. Nicht die Toten. Die lebendigen Wesen, beachtet für einen Moment. Sie blieben dort. Sie heirateten Frauen. Sie zogen Kinder auf. Hatten gute Ernten. Sie waren gesegnet. Ja. Und sie hatten eine große Zeit. Sie waren dort drinnen. Sie blieben dort wie lange? Die Bibel sagt, bis alle die alten Streiter gestorben waren. Das stimmt. All jene, Lobe sei Gott, wir sind die Assemblies, Lobe sei Gott, wir sind die so und so, Gott, wir sind die Einheitsleute, Halleluja, der Rest von ihnen ist verkehrt, gesegnet sei Gott, wir sind die Gemeinde Gottes und Weissagen, Halleluja, wir sind so und so in Ordnung. Fahrt nur fort so. Was taten sie? Sie stritten sich über die Lehre, bis sie dort stehen blieben und starben. Und das ist, was gerade jetzt geschieht. Sie sind tot. Tot mit ihrer Organisation. Ich bringe jeden Theologen bzw. Historiker, der mir sagen kann, dass dieses übertrieben ist. Ich weiß, es sitzen zwei gute davon direkt hier in der Versammlung. Ich bitte jeden Historiker, mir zu sagen, von irgendeiner Zeit, wo Gott wirkt in einer Erweckung, ohne übernatürliche Zeichen folgen zu lassen. Wenn er es je gewirkt hat, ohne dass übernatürliche Zeichen folgten, wann hatten sie je organisiert zu einer Organisation, ohne dass sie danach nicht starben und niemals wieder aufstanden? Zeigen wir wohl einmal eine Organisation wiederum aufstand zu ihrem Anfang zurück. Sie starben, sobald sie organisierten. So geschah es auch mit den Pfingstern. Die alten Streiter dort draußen mochten sagen, Halleluja, habt ihr gesehen, was wir wieder für einen guten Ausgang hatten? Glory sei Gott, er hat uns wieder eine Weissagung gegeben. Wir sind den Assemblies und den Einheitsleuten voraus. Halleluja, wir sind anders als sie. Sie sind tot. Das ist kein Zurückweichen. Sie sind tot. Sie gingen hinaus. Starben. Sie blieben dort stehen. Und er ließ sie sterben, bis sie alle gestorben waren auf dem Wege. Was war es? Eines Tages kam jemand aus ihnen hervor. Er sagte, dieses ist nicht alles, was hier geschrieben steht. Was taten sie? Sie kehrten um, direkt zurück zu demselben alten Boden. Jede Nacht herum und herum und den Berg und immer herum und herum und herum. Und dieselbe alte Sache, Apostelgeschichte 2,4, Apostelgeschichte 2,4, Apostelgeschichte 2,4, Apostelgeschichte 2,4, Halleluja. Sie empfingen den Heiligen Geist, sprachen in Zungen als Anfangsbeweis. Ha, Glorie sei Gott, bete für mich. Gott ist gekommen in diesen letzten Tagen. Apostelgeschichte 2,4, sie empfingen allen Heiligen Geist, sprechen in Zungen. Das ist recht, das ist in Ordnung. Aber warum zieht ihr immer um denselben alten Berg herum, wenn doch ein verheißenes Land vor euch ist? Gesegnet sei Gott, ich trat den Assembly bei. Ich schloss mich den Einheitsleuten an. Ich trat diesen bei, ich trat jenen bei. Genau dieselbe alte Sache, wie die Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Katholiken, Lutheraner und der Rest von ihnen getan hatten. Sie starben auf ihrem Pfad. Sie sind dahin. Das ist hart, aber ich weiß, Bruder, es ist wie Lebertran einnehmen. Aber es tut euch gut. Haha, das stimmt. Was die Gemeinde heute benötigt, ist eine gute Dosis von Evangeliumsmedizin. Das bringt das Faulenzen oder die Fäulnis aus euch heraus. Die Welt, den Schmutz. Was wir heute benötigen, ist die Kraft des Heiligen Geistes, geführt durch den Geist. Was war es? Es war ein Schatten, ein Typ auf die Pfingstgemeinde von heute. 40 Jahre später finden wir sie immer noch in Apostelgeschichte 2,4. Gott mag ja reinkommen mit etwas anderem, mit etwas mehr von seinen Segnungen und sie sagen, Glory sei Gott, wir haben das nicht gehabt. Halleluja, wir glauben Apostelgeschichte 2,4. Wir stehen hier, unsere Vorväter organisierten dieses und wenn sie nicht hier heraufkommen, werden wir nicht damit kooperieren. Ihr armen, entarteten, zurückfallenden, rückfällig gewordenen. Was ist los? Miserabel. Wie könnt ihr Gott folgen? Wie könnt ihr hingehen, wohin der Geist geht? Eure Organisation wäre fein, wenn sie ihre Lehre mit Komma abschließen würden. Eure Organisation wäre fein, wenn sie ihre Lehre mit einem Komma abschließen würden. Wir glauben dieses, plus dem, was Gott hinzufügen kann. Aber ihr habt mit einem Punkt abgeschlossen. Wir glauben dieses und ihr habt das Zeichen so gesetzt und das ist es. Das ist, was Luther getan hat. Das ist, was Wesley getan hat. Das ist, was John Smith getan hat. Das ist, was Alexander Schamber getan hat. Das ist, was sie alle getan haben. Und das ist, was die Pfingstgemeinde getan hat. Da habt ihr es. Tot. 40 Jahre in eurem Pfad und das verheißene Land und die Fülle von Gottes Segnungen liegt direkt vor euch. Was geschah? Eines Tages, der tapfere alte Josua, er glaubte jedes Wort, welches Gott sagte. Er sprach, zieht hindurch. Gott nahm die Erstgeborenen und hielt seine Verheißung. Er hat uns versorgt, während wir hier draußen waren. Aber das ist nicht das Ende davon. Dort ist das verheißene Lamm. Lasst uns da hineinziehen. Wir sind auf dem Berge 40 Jahre lang gewesen. Wendet euch herum und zieht nordwärts. Das war, als sie hinübergingen. Amen. Die pfingstliche Gemeinde ließ ihre Organisation 40 Jahre lang dort stehen. Du bist lang genug dort gewesen, Bruder. Lasst uns erheben und nordwärts ziehen, den Jordan überqueren, wo das verheißene Land sich befindet. Gottes Verheißungen, dass die Dinge, die ich tue, werdet auch ihr tun. Die Segnung für jeden Gläubigen hat er in der Fülle verheißen. Jede Verheißung, die im Buch gemacht worden ist. Aber was habt ihr zu tun? Kommt zum Jordan zuerst und sterbt euren Satzungen und Denominationen. Und geht dann hinüber. Denkt daran. Er sagte, während ihr auf der Reise seid, kommt ihr dorthin, wo die Grenzgläubigen sind. Er sagte, geratet nicht mit Esau aneinander. Sprecht nicht mit ihm. Nun, Esau ist der Berg Seir. Er sagte, rührt ihn nicht an. Ich habe ihn das zum Besitz gegeben. Wenn ihr vorüberzieht und benötigt irgendetwas, dann bezahlt ihn dafür. Wenn ihr Wasser von ihm trinkt, bezahlt es ihm. Kommt nicht mit Port. Grenzgläubigen in Berührung. Denn ich werde euch darin nicht segnen. Seht, grüßt ihn nicht weiter, gehe einfach stille vorüber. Nun, dort sind die Baptisten und Methodisten an der Grenzlinie. Jede Erweckung, die stattfand, hat Zwillinge hervorgebracht. Ich gebe nichts darum, wo es war, sie bringen Zwillinge hervor, einer von ihnen. Sie sind genau zu vergleichen mit Esau und Jakob. Sie waren beide im Ringkampf, Söhne des Isaak. Esau war ein Mann der Welt, er war ein religiöser Mann, sorgte sich und tat Dinge für seinen Vater. Er war ein ordentlicher Mann, aber Jakob hatte Unterscheidung. Er wusste, dieses Geburtsrecht bedeutete ihm alles und er war darauf aus, es in seinen Besitz zu bekommen. Und so bekam er es auch. Und das ist der geistliche Mensch heute. Und dort ist Esau. Er hatte sein Erbteil direkt an der Grenzlinie. Und Gott sagte Jakob, während er vorüberzog, lass dich nicht mit Esau ein oder verleiten. Schließe dich keiner seiner Organisationen an. Tue keines dieser Dinge hier. Denn du hast ja gesehen, weshalb du selbst hier 40 Jahre lang gewesen bist. Oder möchtest du noch weitere 40 Jahre verbleiben? Ihr Brüder, wollt ihr noch weitere 40 Jahre in einem denominationellen Schwindelgeschäft stehen? Dich mit deinem Bruder aufregen? Lasst uns erheben und hinübergehen. Lasst uns in das verheißene Land hineingehen, wo jede Verheißung im Buch uns gehört. Jordan bedeutet Tod. Ihr müsst euch selbst sterben, bevor ihr hinübergehen könnt. Geht dort hinüber. Die Leute hier leben in einem lauwarmen Zustand. Die Bibel sagt es. Jene Brüder dort draußen auf dem Berge, sie waren gesegnet. Sie hatten Wohlergehen. Sie hatten reichlich zu essen. Manna fiel vom Himmel. Das war in Ordnung. Aber sie waren dennoch außerhalb der Verheißung. Genauso wie es das laodiceische Zeitalter ist. Das pfingstliche Zeitalter. Sie haben Segnungen, aber Gott verhandelt nicht mit ihnen. Er konnte sie nicht in das verheißene Land nehmen. Weil sie nicht in der Verfassung waren, hineinzugehen, bis sie zu einem Platz kamen, wo sie erkannten, dass sie tot waren in ihrer Theorie. Dann nahm Gott sie hinüber. Nun kamen sie am Berg des Esau vorüber, gingen am Berg der Organisation vorüber. Nun, was taten sie? Nun, dort war Moab, gewiss, Moab war eine Organisation. Er sagte, zieh durch sein Land hindurch und sprich nicht ein Wort mit ihm. Ich habe ihm das gegeben. Nun, er gab den Methodisten ihren Platz, er gab den Baptisten ihren Platz. Und er gab den physischen Organisationen ihren Platz. Spricht nicht ein Wort mit ihnen. Zieht einfach an ihnen vorüber und sagt, wie geht es dir, Bruder? Wie geht es dir, mein Bruder? Aber Jakob, wir sind auf unserem Weg zum Jordan. Ha, ha, ha. Auf unserem Weg zum Jordan. Wenn sie sagen, was macht es für einen Unterschied? Sagt, danke dir, Bruder. Danke dir, Bruder. Gott sei mit dir, Bruder. Zieh einfach stille vorüber und sage gar nichts, aber haltet euch in der Richtung auf den Jordan, denn wir ziehen hinauf, das verheißene Land in Besitz zu nehmen. Wir gehen hinein in der Fülle der Kraft Gottes. Jesus sagte, die Dinge, die ich tue, sollt auch ihr tun. Die Leute wundern sich, warum keine Visionen und große mächtige Dinge nicht in der Gemeinde geschehen, größere Heilung und dergleichen. Gott möchte die Gemeinde hinübernehmen und wir sind zurück hier hinter diesem Durcheinander. Laufen herum und herum. Um welche Art von Berg? Ein Organisationsberg. Oh, du machst dich über uns lustig, Bruder Brennan. Oh nein, ich tue es nicht. Der Berg Seir war ein Berg, der dem Esau gehörte, seiner großen Organisation. Und Israel formte sich selbst einen Berg. Sie waren ebenfalls auf dem Berg, aber eines Tages sagte Gott, verlasst diesen Berg. Ich bringe euch hinüber in eine Ebene. Ihr könnt doch nichts hervorbringen in diesem steiligen Hügel hier. Ihr könnt nichts Gutes davon haben. Geht dort hinüber, wo ich euch segnen kann. wo Milch und Honig sind, ausgegossen in den guten Dingen Gottes. Und die werden euch festmachen. Das ist, was die Gemeinde heute benötigt. Es ist diesen Berg zu verlassen und sich nordwärts zu wenden. Lasst uns diese kalte, formale Verfassung verlassen. Ihr Assembly-Brüder, ihr Einheitsbrüder, ihr Gemeinde-Gottesbrüder, all ihr Brüder, sind wir nicht lang genug hier herumgegangen? Lasst uns unsere Streitigkeiten vergessen. Lasst uns unsere Herzen zusammenschließen, unsere Arme zusammenschließen, unsere Bemühungen zusammenstellen, unsere Motive und Ziele zusammenstellen und ziehen zum Jordan, um gekreuzigt zu sein mit Christus und hinüberzugehen in das verheißene Land, wo Gott verheißen hat, mit uns zu wandeln und uns zu segnen und uns das Außergewöhnliche im Überfluss zu geben. Ihr könnt nicht die Typen und Schattenbilder Gottes brechen. Das ist, wo Israel getan hat, im Natürlichen. Das ist, was sie auch im geistlichen Bereich getan haben. Wir erkennen, dass jene Dinge Israel widerfuhren. Heute geschehen sie der Gemeinde, gerade wie sie jenen damals widerfuhren. Wir sind ungefähr am Ende des Weges jetzt. Jetzt, Brüder, es ist Zeit, dass etwas geschieht. Ich möchte den Jordan überqueren. Wollt ihr nicht auch hinüber in das verheißene Land? Nun, wir können sagen, wir haben gute Dinge gesehen. Gott ist gut mit uns gewesen. Wir beschweren uns ja nicht. Ich bin mit euch hier draußen. Ich bin hier draußen in allen Dingen mit euch. Aber Bruder, lasst uns aufstellen und hinübergehen. Wir müssen hinübergehen. Der große Josua, der Heilige Geist, der die Verheißung empfing von Gott, ist herangekommen, uns zu führen. Er hat es niemals angezweifelt. Josua hat es niemals angezweifelt. Er war Gottes General. Das stimmt genau. Er war Gottes General und er war derjenige, der die Kinder Israels führte. Und es ist heute derselbe Heilige Geist, Gottes General, der oberste Heerführer, welcher an dem Eingang von Jericho stand, als Josua herabkam. Derselbe oberste Heerführer ist unser General und möchte uns in das verheißene Land führen. Und er ist der Einzige, der es tun kann. Unsere Organisation werden es nicht tun. Das ist so, spricht der Herr. Denn der Tod ist in ihnen. Schreibt es in euer Buch und seht, ob es richtig war oder nicht. Eine Organisation wird euch niemals hinüberbringen. Sie wird euch direkt auf dem Berg festhalten. Aber der Heilige Geist wird euch zu dem verheißenen Land nehmen. Oh, liebt ihr ihn nicht? Glaubt ihr ihn nicht? Möchtet ihr ihm nicht dienen? Oh, das ist die Absicht meines Herzens, Herr. Lass mich Jesus sehen. Lass mich ihn allein sehen. Lass mich ausstrecken nach jenen Assembly-Brüdern. Lass mich ausstrecken nach den Einheitsbrüdern. Lass mich ausstrecken nach der Gemeinde Gottes. Lass mich ausstrecken nach all den anderen Brüdern. Wer immer sie sind und sagen, Bruder, lasst uns diesen Berg verlassen. Kommt her, Assembly Gottes. Kommt her, Gemeinde Gottes. Kommt her, ihr Einheit, Zweiheitsleute. Und was immer ihr sein mögt. Lasst uns unsere Herzen zusammenstellen. Die Tage des Streitens sind vorüber. Lasst uns nach Kanaan hinmarschieren. Halleluja. An Jordans stürmischer Ufer entsteht und werft einen sehnsüchtigen Blick nach Kanaans schönen und glückseligen Land, wo mein Besitztum liegt. Oh, wer will kommen und mit mir gehen? Ich bin gebunden an dieses verheißene Land. Wenn es alles wegnimmt, was in meinem Leben ist, ich bin verbunden diesem verheißenen Land.
On Jordan, stormy banks are standing.
An Jordans stürmischen Ufern ich stehe und werf einen sehnsüchtigen Blick nach Kanaans schönen und glückseligen Land, wo mein Besitztum liegt. Oh, wer will kommen und mit mir gehen? Ich bin gebunden an diesem verheißenen Land. Möchtet auch ihr gehen? Lasst uns dann zu unseren Füßen stehen für einen Moment. Ich bin unterwegs ins verheißene Land. Oh, wer will kommen und mit mir gehen? Ich bin gebunden an dieses verheißene Land. Oder Branham singt jetzt die zweite Strophe von diesem Lied. Ich bin unterwegs ins verheißene Land. Ich bin unterwegs ins verheißene Land. Oh, wer will kommen und mit mir gehen? Ich bin gebunden an dieses verheißene Land. Wir möchten nicht, dass irgendjemand uns leitet. Gottes Sohn herrscht für immer und zerstreut jegliche Trennung. Oh, wie wir ihm begegnen möchten. Möchtet ihr ihn nicht auch sehen? Nun, ihr Einheit, Zweiheit, Dreiheit, Methodisten, Baptisten, Assemblies und all die anderen, schüttelt euch die Hände, während wir das singen. Schüttelt euch die Hände und spricht: Gott segne dich, Bruder. Ich bin auf meinem Weg zum verheißenen Land. Ich bin unterwegs in das verheißene Land. Ich bin unterwegs in das verheißene Land. Oh, wer will kommen und mit mir gehen? Ich bin gebunden an dieses verheißene Land. Oh, macht euch das nicht besser fühlen? Lasst mich euch etwas zeigen. Ich war in einer der prominenten Demonstrationen vor etwa 3 Wochen oder 4. Was geschah? Ich machte einen Altarruf und 4 oder 5 Sünder kamen um den Altar herum. Als ich es tat, sagte ich: Will irgendjemand kommen, um für diese Leute beten in einer Pfingstgemeinde? Niemand kam. Ich sagte: Würde irgendeiner von den Gläubigen kommen? Und ich war erschöpft. So sagte ich: Ich will nicht einer von den Heiligen kommen und für diese Leute beten. Wisst ihr was? Ich konnte sie nicht dazu bringen, nach vorne zu kommen. Oh, Bruder, 40 Jahre zurück wären bereits 50 von gestanden, bevor ihr euren Ruf überhaupt ergehen ließet. Die Herzen waren brennend im Feuer. Seht, ihr sprecht über Baptisten. Ich nehme euch hinüber dort nach Kentucky, zu der alten Missionsbaptistenkirche. Und sie sind nicht so kalt und formell wie einige von euch Baptisten im Norden. Sie kommen um den Altar herum, klopfen einander den Rücken, bis sie durchdringen. Sie empfangen dort unten etwas. Ja, Herr, ich war dort unten vor kurzem und die Dekorationen, wo meine Großmutter und all die anderen begraben sind. Ich predigte von seinem Kommen, der Taufe im Heiligen Geist, und die alten Frauen schwangen ihre Gesangshauben und jauchzten dort hinten auf den Hügeln, wo er nicht mal Maiskorn findet, 30 Meilen umher. Dort hinten an den Hügeln jauchzen diese alten Leute. Die Frauen liefen den Gang hinauf und herunter. Gott preisen. Und dort war ein feiner, alter Junge. Und ich machte einen Altarruf und ich sagte: Dort liegt meine alte Großmutter da draußen in dem Grab. Sie starb in meinen Armen. Gott preisen. Dort ist meine alte Tante. Sie küsste mich auf die Wange. Die Stunde vergesse ich nicht. Sie sagte: Billy, ich begegne dir dort auf der anderen Seite des Stromes. Ich sagte: Dort liegt sie, wartend auf den Auferstehungsmorgen. Halleluja. Ich sagte: Wenn irgendwelche Sünder hier sind, kommen her, Jesus lädt euch ein. Ein alter Junge stand dort, seinen Hut in der Hand und haltend, und sagte: Gott sei mir gnädig, Sünder. Gott sei mir, Sünder, gnädig. Dann waren 20 dieser echten Männer um ihn herum, ehe er überhaupt den Altar erreichte. Ungefähr 20 bis 30 versammelten sich um den Altar. all die Sünder umgeben, um für sie zu beten. Und wir verweilten dort bis etwa 3:30 an jenem Nachmittag, weinen, jubeln und Gott preisend und auf und ab gehen durch die Reihen. Sprecht über Pfingsten. Es war in einer Missionsbaptistenkirche und kommt dann nach hier in eine alte Pfingstgemeinde, wo Sünder ihre Herzen ausgießen am Altar. Und ich konnte sie nicht einmal überzeugen, als ein Diener Christi, dass jemand nach vorne käme, um mit ihnen niederzuknien. Oh, wei, wei. Habe ich meinen Verstand verloren? Ist irgendetwas mit mir verkehrt? Ich fragte meine Frau, ich sagte, Liebling, was ist eigentlich los? Ich bin schon vor vielen Predigern gestanden. Bin ich verrückt geworden? Ist es dieses Wort? Zu viel lernen? Wie Agrippa zu Paulus sagte, das mich wahnsinnig machte? Ich sagte, nein, Herr, irgendjemand muss dafür stehen. Als ich vor einiger Zeit mit Predigern zusammen war, jemand sagte zu mir, Bruder Branham, ich glaube, dass du ein Mann Gottes bist. Lass mich dir die Hände auflegen und für dich beten. Du kritisierst die Leute zu sehr. Ich sagte, Bruder, glaubst du, dass es stimmt, was ich sage? Er sagte, no, das ist nicht deine Angelegenheit. Deine Sache besteht darin, für die Kranken zu beten. Ich sagte, Unsinn, Mensch, Gott gibt doch seine Gaben nicht für kindische Zwecke, für Fische und Brotlaibe. Bei Gott, er gibt die Gaben, um die Freiheit zu proklamieren. Predigt das Evangelium. Das stimmt, Herr. Und ich sagte, ich weiß, wer er ist. Du aber nicht, weil ihr so viele Programme zu unterstützen habt. Ich habe aber nichts zu unterstützen als meine Bibel und den Heiligen Geist, der das Wort predigt.
Halleluja.
Wir gehen zu Gott. Ich bin froh, dass ich pfingstlich bin. Und ich lasse jedem wissen, dass ich pfingstlich bin. Ich empfing den Heiligen Geist, nicht eine pfingstliche Organisation. Das ist weit von mir entfernt. Ich bin pfingstlich durch das Erleben. Jesus Christus ist mein Heiland. Ich liebe ihn. Es ist nichts anders in mir. Ein großer Mann von einer großen Organisation sagte, Bruder Branham, wenn du nur einen Kompromiss machen könntest in einigen Dingen. Wir fliegen nicht zu den Hauptzentren der Welt in unser Flugzeug und lassen dich predigen. Wenn du nur kommst und dich uns anschließt. Ich sagte, Schande über dich. Ein Mann der Würde und mit dem Doktorrang bietet einen Knecht Gottes, Kompromisse auf seinem Wort zu machen. Ich sagte, wenn ich verkehrt bin, so nimm die Schrift zur Hand und zeige mir, wo ich verkehrt bin. Ich sagte, Gott, wie könnte ich eine solche Sache tun, Bruder? Er beugte sein Haupt. Er sagte, ich glaube, dass du ein Mann Gottes bist. Meine Frau starb vor einigen Jahren. Sie war der schlimmste Krebsfall, den ich je gesehen habe. Er sagte, du sprachst zu ihr und riefst sie heraus aus der Versammlung durch den Heiligen Geist. Und ich glaube, ich sage, und dann forderst du von mir, dass ich Kompromisse mache? Das ist nichts mit mir zu tun. Nein, Herr, ich stehe mit dem Wort und wenn ich sterbe in der Plattform, das ist die Weise, wie unsere Väter es taten. Stehen bleiben auf dem Wort, ganz gleich, ob die Indianer euch die Haut abziehen, bleibt dort dennoch stehen. Ich bin gebunden an dieses verheißene Land. Ich bin unterwegs in dieses verheißene Land. Oh, wer will kommen und mit mir gehen? Ich bin unterwegs ins verheißene Land. Ich bin unterwegs ins verheißene Land. Ich bin gebunden an das verheißene Land. Oh, wer will kommen und mit mir gehen? Ich bin gebunden an dem verheißenen Land. Ich möchte wissen, ob in der Stille, während die Musik spielt, wenn du willst, bitte, Schwester, ich bin unterwegs ins verheißene Land, sind Sünder hier drinnen, die nicht wissen, worüber ich spreche, aber trotzdem glauben, dass es die Wahrheit ist, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass der Zorn Gottes auf ihn ausgegossen war und er auf Golgatha starb, den Tod des Sünders, um euren Platz einzunehmen. Er starb euren Tod auf Golgatha. Alleine in ihm könnt ihr gerettet sein. Und wenn ihr es niemals zuvor getan habt, ich lade euch ein zu diesem Altar. Kommt jetzt nach hier und werdet mit Gott versöhnt durch Christus. Wenn ihr ein Kirchenmitglied seid und nichts weiter kennt als eure Organisation, obgleich es pfingstlich sein mag, obgleich es Methodisten oder Baptisten sein können, Katholiken, Jüdisch-Orthodoxe, Griechen, was immer ihr sein mögt. Und wenn ihr nichts wisst außer eurer Organisation und ihr seid niemals mit der Wiedergeburt in Berührung gekommen, die euch verändert und euch lebendig macht, ohne Kompromisse zu den Dingen der Welt. Ihr wollt nichts zu tun haben mit der Welt. Ihr wollt nichts mehr damit zu tun haben. Ihr seid tot für sie. Und wenn ihr lebendig sein wollt in Christus, wenn ihr diese Erfahrung noch nicht gemacht habt, wollt ihr nach hier zum Altar kommen, während wir dieses Lied noch einmal singen. Wenn ihr ohne den Heiligen Geist seid und ihr wollt den Heiligen Geist empfangen, wollt ihr zum Altar kommen, während wir hier stehen und noch einmal singen. Alle ihre Pilgrime, die ihr euch uns anschließen wollt und durch den Glauben und die Gnade Gottes ist es euch gesagt, dass wir dem verheißenen Land entgegenziehen. Singt mit mir jetzt in Ordnung. Ich bin unterwegs in das verheißene Land. Ich lade euch ein zu kommen. Das ist alles, was ich tun kann. Ich bin unterwegs in das verheißene Land. Gott segne dich, Bruder. Oh, wer will kommen und mit mir gehen? Ich bin gebunden an dieses verheißene Land. Ich bin gebunden an das verheißene Land. Ich bin unterwegs in das verheißene Land. Oh, wer will kommen und mit mir gehen? Ich bin gebunden an das verheißene Land. Wenn werde ich meines Vaters Angesicht sehen und ruhen in seinem Busen? Ich möchte euch sagen, während wir dieses Lied singen, ich stand einmal auf der 500. Straße in Jeffersonville vor 31 Jahren. Es war meine erste Erweckung und wir sangen: An Jordans stürmischen Ufern stehe ich und werf einen sehnsüchtigen Blick nach Kanaans schönen und glückseligem Land, wo mein Besitztum liegt. Und ging hervor und taufte 500 Menschen an jedem Nachmittag als ein Mission-Baptistenprediger, die 17. Person, die ich taufte, als ich plötzlich etwas rufen hörte: Schau hinauf! Und ich schaute und hier kam sie, jene Feuersäule aus dem Himmel herabzirkeln, und stand direkt über mir und sprach: Wie Johannes der Täufer gesandt war vor dem ersten Kommen Christi, so wird deine Botschaft den zweiten Kommen Christi vorauslaufen. Als der Baptistenprediger mich auslachte, der Mann von der Association Press schrieb in seinem Artikel: Mystisches Licht erschien über einem Prediger während einer Taufe. Es ging hinauf bis nach Kanada und überall hin ging es durch die Association Press. Hunderte und Tausende von Menschen sahen es. Schaut es euch heute an, Bruder. Schaut, es ist die reinste Wahrheit. An Jordans stürmischen Ufer stehe ich und werf einen sehnsüchtigen Blick hinüber. Wir sind jetzt lange genug in dieser Wüste gewesen. Lasst uns dem verheißenen Land entgegenstehen. Wie hier steht eine Gruppe von Menschen umher, suchen Gott. Sie wollen Gott und sie wollen hineingehen in das verheißene Land. Ich möchte wissen, ob jetzt einige von euch Predigern, einige von den Brüdern, die eine Last auf ihren Herzen haben, für verlorene Seelen, hier vorne mit uns stehen wollen. Ihr, die ihr ebenfalls Christus empfangen wollt, wollt auch ihr kommen und euren Weg nach vorne machen, direkt um den Altar herum. Diese Männer und Frauen, Jungen und Mädchen, sind hier, um Christus als ihren Heiland zu empfangen. Wenn ihr wollt, während wir es noch einmal singen: An Jordans stürmischen Ufer stehe ich und werfe einen sehnsüchtigen Blick. Mose stand dort und schaute hinüber in das verheißene Land. repräsentieren die Organisation. Es war ihm verboten, dort einzugehen, weil er vor Gott versagt hatte. Aber Josua nahm die heiligen Artikel Gottes und marschierte hinüber in das verheißene Land. Die Gnade Gottes wird uns hindurchbringen, Bruder. An Jordans stürmischen Ufer stehe ich und werfe einen sehnsüchtigen Blick. Wollt ihr kommen, ihr jungen Leute oder Alte? Wer immer ihr sein mögt, schließt euch an. Oh, nach Kanaans schönem, glückseligen Land, wo mein Besitztum liegt. Ich bin auf dem Weg ins verheißene Land. Ich bin gebunden an dieses verheißene Land. Oh, wer will kommen und mit mir gehen? Ich bin gebunden an dieses verheißene Land. Nun, jedermann andächtig, ich möchte zu diesen Leuten hier sprechen, meine geliebten Freunde. Heute Abend etwas musste zu euch sprechen, damit ihr diesen Stand einnehmen konntet. Jesus sagte, alle, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, dem werde ich keinesfalls hinausstoßen. Wer meine Worte hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat das immerwährende Leben. Es gibt nur eine Form von ewigem Leben und das ist das Leben Gottes. Zoe, weil ihr euch erhoben habt von euren Sitzen und seid hier heraufgekommen, das zeigt, dass ein Geist, all die Jahre seid ihr verkehrt gewesen, aber etwas stand an eurer Seite heute Abend und sprach, du bist verkehrt. Und das war der Heilige Geist. Er sprach, stehe und komm nach vorne. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater und seinen heiligen Engel. Und das ist seine Verheißung. Er kann nicht zurück. Das ist seine Verheißung. Er kann sie nicht zurücknehmen. Es ist seine Verheißung. Er hat euch dahin zurückgenommen. Er ist hier, um es euch zu geben. Weil ihr hier einen Stand für ihn angenommen habt. Deshalb wird auch er für euch stehen an jenem Tage. Er nahm euren Platz ein. Jetzt seid ihr bereit, an uns zu erkennen, dass ihr verkehrt seid und ihr seid zu ihm gekommen, um Gnade zu empfangen. Es gibt überhaupt nichts, was ihr tun könnt, als an ihn zu glauben anzunehmen, was Gott für euch bereitgestellt hat. Das ist Rettung. Gedenket, hört auf sein Wort. Johannes 5,24. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Nun, Gott hat euch herumgedreht. Es war der Anteil des Heiligen Geistes, der euch herumgedreht hat. Der nächste Teil des Heiligen Geistes ist, euch zu heiligen und all die Unreinigkeiten aus euch herauszunehmen. Der dritte Anteil des Heiligen Geistes besteht darin, euch in den Leib hineinzutauchen. Dann seid ihr gefüllt mit dem Heiligen Geist und den Kräften Gottes. Das ist, warum ihr heute Abend hier steht, weil ihr euren ersten Stand einnehmt, um Christus als euren Heiland anzunehmen. Nun möchte ich, dass die Versammlung ihre Häupter beugt. Unser himmlischer Vater, diese Menschen, die hier stehen, schämen sich ihres vergangenen Lebens. Sie stehen hier, weil sie deine Stimme hörten, welche ihnen sagte, dass sie verkehrt waren. Und sie sind gekommen, um dich jetzt als ihren persönlichen Heiland anzunehmen. Sie stehen hier in der Stufe der Rechtfertigung. Da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich glaube dir, Herr, ich glaube, dass deine Worte die Wahrheit sind. Und während ich hier stehe heute Abend als dein Knecht, einer von ihnen, der fürbittend eintritt für diese Menschen, und ich bringe zurück in dein Gedächtnis, was du sagtest. Hier sind sie. Sie sind von ihren Sitzen aufgestanden und nach hier gekommen, weil sie überzeugt sind, dass du der Sohn Gottes bist. Und du starbst für ihre Sünde und sie verlangen nach deiner verzeihenden Gnade. Es wäre eine Unmöglichkeit für sie, diese nicht zu empfangen. Du hast es verheißen. Es gehört ihnen und sie glauben es. Sie sind gekommen, um es zu bezeugen. Du sagtest, in der Schrift, wer sich meiner schämt vor den Menschen, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen vor dem Vater und seinen heiligen Engel. Wer aber mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater und seinen heiligen Engel. Herr, sie sind dein. Sie wurden überzeugt, dass sie verkehrt waren. Deshalb standen sie hier oben durch das Wort Gottes, um zu überzeugen, dass sie verkehrt sind und Vergebung empfangen möchten. Ich bitte für ihre Seelen. Ich gebe sie dir, Vater. Sie sind die Trophäen deines Wortes, welches ihre Sünden ohne Unterschied beurteilte. Und sie sind gekommen, dich an ihrem persönlichen Heiland anzunehmen. Und ich setze mich ein für deine Verheißung, indem ich in Erinnerung bringe, dass du sagtest, wer meine Worte hört und glaubt an den, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Sie nehmen jetzt dein Wort an. Sie haben ihre Sünden bereut und haben dasselbe demonstriert und es manifestiert, indem sie den Stand für dich eingenommen haben. Heute Abend, Vater, ich bete, dass du ihnen die Taufe des Heiligen Geistes geben wolltest. Heilige ihre Seele und mach sie zu einer neuen Schöpfung in Christus. Ich übergebe sie dir in den Namen deines lieblichen Sohnes, welcher den Preis bezahlt hat, um sie zu erlösen. Sie gehören dir als eine Liebesgabe, oh Gott. Jesus sagte, niemand kann sie aus meiner Vaters Hand reißen. Niemand ist größer als er. Und sie sind in deiner Hand, in der Hand Gottes. Nun, mit unseren Häuptern gebeugt und diejenigen, die zum Altar gekommen sind, es gibt nicht eine Sache, die ihr tun könnt. Ihr braucht überhaupt nicht zu fühlen. Jesus sagte, niemals habt ihr es gefühlt. Er sagte, habt ihr geglaubt? Glaubt ihr wirklich, dass in der sündhaften Verfassung, in der ihr wart, dass etwas euch überzeugt hat, dass ihr verkehrt wart? Ihr seid nach hier auf der Grundlage des Wortes Gottes gekommen, welche euch verheißen hat, dass ihr eure Sünde bekennt. Er ist treu und gerecht, sie euch zu vergeben. Jetzt aber entsagt ihr euren Sünden und nehmt ihn als euren persönlichen Heiland an. Wenn ihr wollt, mit euren Häuptern gebeugt, erhebt eure Hand. Jeder, der hier im Altar steht. Jetzt nehme ich ihn als meinen persönlichen Heiland an. 100%, jeder Einzelne. Dank sei unserem Gott. Nun erkläre ich euch zu Gläubigen, Christen, Mitbürger des Königreiches, in dem Namen Jesu Christi. Ich werde euch bitten, etwas für mich zu tun. Ich möchte, dass ihr euch in einen kleinen Raum begebt, bezeichnet als Gebetsraum. Ich möchte, dass ihr euren Weg macht, direkt um diese Sache herum, während ich einen weiteren Ruf ergehen lasse. Begebt euch dorthin ins Gebet, während wir uns in einigen Minuten wieder begegnen. Geht dorthin und kniet nieder und sprecht: Ich danke dir, Herr Jesus, dass du meine Seele gerettet hast. Ich glaube, genau dort wird Gott euch mit dem Heiligen Geist füllen. Direkt dort in den Raum. Geht gerade diesen Weg. Einer der Brüder wird euch führen. Nun, während diese hier hinübergehen mit den Lehren für diese Angelegenheit, nachdem diese Leute Christus als ihren persönlichen Heiland angenommen haben. Nun zu euch, welche die Taufe im Heiligen Geist haben möchten. Wollt ihr nach vorne kommen zu dieser Zeit? Kommt nach vorne, während wir noch einmal singen. Sagt Bruder Branham, ich habe Verlangen nach dem Heiligen Geist seit Jahren gehabt, aber ich habe bis jetzt noch nichts empfangen. Kommt hier herauf, wenn ihr mir glaubt, sein Knecht zu sein und mir glaubt, dass ich die Wahrheit gesprochen habe. Kommt nach hier und lasst mich für euch beten. Das Gebet verändert die Dinge. Es schafft neue Kreaturen. Wenn ihr von Herzen aufrichtig seid, kommt nach vorne, während wir singen. An Jordans stürmischen Ufer stehe ich. Sehnsüchtigen Blick nach Kanaans schönen und glückseligen Land, wo mein Besitztum liegt. Ich bin unterwegs nach dem verheißenen Land. Alle, die noch nicht den Heiligen Geist empfangen haben, ich rufe euch nach vorne in Christi Namen. Denn wer will kommen und mit mir gehen? Ich bin unterwegs nach dem verheißenen Land. Seid ihr aufrichtig? Sind dies alle in dem Gebäude, welche die Taufe im Heiligen Geist noch nicht haben? Bruder, Schwester, wie könnt ihr unter einem solchen Druck des Heiligen Geistes an die Stelle kommen, zu wissen, dass ihr den Heiligen Geist nicht empfangen habt und wollt nicht stehen, um für euch beten zu lassen? Wie wollt ihr Heilung empfangen, erwarten, wenn eure Seele noch nicht einmal geheilt ist vom Unglauben, den Heiligen Geist zu empfangen? Wie wollt ihr jemals göttliche Heilung empfangen für euren Leib? Wollt ihr nicht kommen? Ihr seid eingeladen, Brüder, Schwestern, Mitbürger, die bereits Christus als ihren Heiland empfangen haben. Wollt ihr die Taufe des Heiligen Geistes? In Ordnung. Ich möchte einige von euch Leuten, die gute Leute sind, welche die Taufe des Heiligen Geistes empfangen haben, kommt nach hier und legt den Leuten die Hände auf, während wir für sie beten. Kommt näher ran, legt die Hände auf irgendjemand von euch, die den Heiligen Geist haben. Einige von euch dienenden Brüder, kommt nach hier und legt eure Hände auf diese Leute. Vertretungsweise. Gott segne dich, Bruder Jean. Komm gerade hier herüber. Halleluja. Unser himmlischer Vater, diese Leute suchen die Taufe im Heiligen Geist. Sie haben genug von diesen Trauben. Sie wollen Milch und Honig. Sie wollen hineingehen ins verheißene Land. Ich bete zu dir, Herr, mit meinem ganzen Herzen, während die Männer die Hände aufgelegt haben in den Namen Jesu Christi, dass du ihnen die Taufe im Heiligen Geist geben wollest. Gewähre es, Herr, das Gebet des Glaubens wird dieses bewirken, das wissen wir. Wir übergeben sie dir im Namen Jesu, zur Ehre Gottes. Amen. Amen. Das ist richtig. Alle, die göttliche Heilung haben möchten, erhebt eure Hände. Alle, die geheilt werden möchten, erhebt eure Hände. Nun, lege ich irgendwer seine Hände auf sie. Legt einander die Hände auf. Betet einander für den anderen. Wir sind unterwegs in das verheißene Land. Himmlischer Vater, diese sind dein. Ich übergebe sie dir, Herr. Heile die Kranken. Fülle mit dem Heiligen Geist. Ich gebe sie dir, Herr Gott. Glory Jesus, Halleluja! Glaubt ihm! Glaubt ihm! Halleluja! Glaubt ihn, jedermann! Glaubt ihn! Glaubet ihm! Glaubet ihm und er wird euch füllen mit dem Heiligen Geist! Amen, Amen. Lasst uns die Hände schütteln. Kommt herauf, ihr Gläubigen. Kommt, kommt, steht auf, ihr Gläubigen. Erhebt euch. Amen, Amen, Amen. Halleluja. 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 Halleluja! 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 Glory zu Gott! Ehre sei Gott! Amen! Glaubet ihm. Thank you.
Anbetungsatmosphäre auf den Band. Jubeln und Preisen, Singen und Freude.